Hi, willkommen bei dem Podcast Unkontrolliert. Ich bin Per Jürgens und mein heutiger Gast ist Lena Brabender. Lena coacht hauptsächlich Führungskräfte in großen Unternehmen. Und es war sehr spannend, heute darüber zu sprechen, wie das Coaching der Führungskräfte doch tatsächlich viele Parallelen auch zu ihrem Privatleben hat mit ihren Partnern oder Partnerinnen. Und wie sehr Kommunikation tatsächlich doch ein großer Teil auf der Arbeit, in der Karriere und auch zu Hause im Privaten eigentlich mit jedem Menschen ist. Und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und es geht jetzt los.
Hat mich an meine letzte Therapiesession erinnert.
Ja.
Ja.
Ja. War da auch eine geführte Meditation?
Ja, hast du schon mal von Timeline Therapy gehört?
Nee.
Da geht man so ganz wirklich, also bis vor der Geburt. Also man macht die Erfahrung, noch in der Gebärmutter der Mutter zu sein.
Okay.
Das ist wirklich so, also noch bevor, also in den ersten 5 Wochen ist man ja noch ohne Nabelschnur und ohne Verbindung zu der Mutter und bis zu dem Punkt. Und man ist wirklich im kompletten Sein.
Ja.
Es ist eine krasse Erfahrung, wirklich.
Also ich habe das Wort Timeline Therapy nicht gehört.
Aber ich weiß auch nicht, ob es so heißt.
Aber zwei meiner Bekannten, die haben das tatsächlich so auch geschildert.
Ja.
Dass die darauf meditiert haben.
Ja.
Und auch, aber mit tatsächlich Hilfsmitteln, chemischen Hilfsmitteln.
Ah ja, okay. Verstehe.
Aber trotzdem halt dann darauf meditiert.
Ja.
Und die haben ganz starke Erkenntnisse auch bekommen, dass da Traumatas versteckt waren. Also die hatten Komplikationen bei der Geburt. Und dann dieses, ich komme hier nicht raus, ich bin beengt. Der Überlebenswillen kickt rein.
Ja.
Sowas in Richtung. Und das hat sich dann das ganze Leben bei denen.
Das ist super krass.
Weitergebildet, ja.
Und wenn das da, also wenn man das im Kern ja identifiziert, dann löst das halt über diese Timeline diese ganzen Momente auf, wo sich das quasi wieder manifestiert oder wiederholt. Ja, voll
und
spannend.
Hast du schon irgendeine Erkenntnis da gehabt, dass irgendwas bei dir bei der Geburt passiert ist?
Ich war 5 Wochen zu früh.
Ah, okay.
Also und das Spannende ist ja, also diese Überforderung, die ich jetzt immer noch fühle, die kommt auch von damals noch. Also ich glaube, oder so wie ich es gespürt habe, war ich noch nicht bereit. So, und gleichzeitig wollte ich aber raus. So, und das versuche ich noch ein bisschen übereinander zu bekommen. Ich weiß aber, dieser Moment der Geburt, also auch als ich da einmal so hingegangen bin, war komplett überfordernd. Also es war, die Welt war zu laut, zu hell. Ich war eigentlich noch nicht bereit. Aber aus irgendeinem Grund war ich dann halt schon da.
Ich habe ja ganz lange meditiert, ne?
Ja.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, wie schafft man das, so emotional und gedanklich wieder zu diesem Moment zu kommen?
Also das, was mir geholfen hat in der Therapie, nutze ich also ja auch selbst auf EMDR. Hast du schon mal davon gehört?
Hat das was mit Eye-Movement zu tun?
Genau, genau. Und du kannst das mit dem Eye-Movement machen, du kannst es aber auch über die Stimulation machen. Also das Einzige, was du halt hervorrufen möchtest, oder Tapping. So, wenn du jetzt tappst rechts und links zum Beispiel, dann stimulierst du ja immer wieder rechte und linke Gehirnhälfte. Und dadurch, dass das, also generell Traumata an sich, sind ja hinten im Gehirn fest verankert. Das heißt, du brauchst eine Stimulation, um das zu öffnen. So, und du kannst das auch über Musik machen. Also in dem Beispiel, also in dieser Sitzung jetzt, hatte ich dann Musik und die geht immer von rechts nach links. Das heißt, dein Gehirn ist die ganze Zeit rechts und links stimuliert und hat was zu tun. Und dann ist halt durch eine geleitete, ja, nennt es Meditation, wirst du dann da immer wieder hingeführt und du fängst halt an mit, also 30, so, und einfach nur die Zahl, also das Alter. Und dann gehst du auf 25 oder 20 und alle Informationen oder Emotionen, die dann halt kommen, die nimmst du einfach nur wahr, bis halt vielleicht irgendwas hängen bleibt. So, und bei mir zum Beispiel so zwischen 8 und 4 war so ganz, da war noch super viel Widerstand. So, und dann sagst du halt, okay, wie lange müssen wir da noch bleiben? Was ist da noch? So, also du führst dich quasi selber mit der anderen Person da durch. Ich glaube, selber könnte ich das auch nicht. Und identifizierst dann Sachen, die halt da noch hängen.
Über was für ein, wie lange dauert so ein Timeline-Move?
Ja, es hat sich angefühlt wie 10 Minuten.
Ja.
Es waren 45 Minuten.
Okay.
Also halt wirklich schon, weil du gehst halt einmal komplett zurück und dann bleibst du auch da so ein bisschen, wenn du halt einmal angekommen bist und dann gehst du aber wieder in die andere Richtung, um dann halt zu gucken aus der Perspektive, man nennt das auch das Core-Self, also wenn du einmal so diese Core-Erinnerung hast, wie du da als kleines Embryo in der Gebärmutter rumschwimmst, so ohne Attachment zu irgendwas, aus diesem Core-Self kannst du dann alle anderen Sachen auch nochmal anders betrachten.
Wow.
Das ist super spannend.
Das hört sich echt intens an.
Sehr.
Das habe ich selber noch nicht gemacht.
Ja.
Das wäre vielleicht auch was Interessantes mal zu erleben.
Ja.
Ja. Hört sich sehr fortgeschritten an, ja. Meinst du, kriegt das jeder so hin oder braucht man dafür schon Voraussetzungen?
Also ich habe jetzt in dem Zuge, ich hatte davor 6 Doppelstunden. Also es war schon eine intensive Zeit jetzt, um auch dahin zu kommen.
Ja, ja.
Weil natürlich ist es so, je nachdem, was man erlebt hat oder womit man arbeitet, ganz oft fehlt ja der Zugang überhaupt, irgendwas zu identifizieren, also zu wissen, wo ist der Ursprung. Das ist ja ganz oft, also ob es jetzt in der Therapie oder im Coaching ist, dann ist immer die Frage, was ist der Ursprung und wie komme ich dahin? Und ich glaube schon, dass es jetzt so gut geklappt hat, weil ich wirklich diese Doppelsitzungen immer, also doppelt heißt einfach nur 2 Stunden, einfach mehr Zeit, um so Kernmomente zu identifizieren, aufzulösen, so. Und davon habe ich jetzt eine ganze Menge gemacht. Und quasi schon mal so ein bisschen aufgeräumt, so stelle ich mir das vor.
Ich stelle mir gerade vor, als wenn du so ein Buch deines Lebens vielleicht schon einmal komplett durchliest und dann erst in die man kann es vielleicht auch Hypnose nennen, ne? Oder geführte
Meditation. Sehr ähnlich, ja, es ist sehr ähnlich, ja.
Ich persönlich glaube ja nicht an die Show-Hypnose, weil wir hatten das letztens auch auf einer Bühne. Und dann haben mich viele halt gefragt, Per, was hältst du von Hypnose? Du meditierst ja schon so lange.
Ja.
Weil du das, was du gerade gesagt hast, so mit diesem 30, 25, ne, hört sich stark nach Hypnose an. Aber viele verstehen ja unter Hypnose so 3, 2, 1, zack, du schläfst.
Du bist raus, ja.
Oder irgendwie 3, 2, 1, du willst nicht mehr rauchen.
Ja.
Sowas halt.
Ja, ja.
Das klar, da glaube ich halt nicht dran. Ne? Das ist halt so dieses Umprogrammieren, so einfach halt. Funktioniert, ne?
Ja, ich glaube, was daran einfach schwierig ist, ist, dass diese Integration fehlt. Also ich glaube schon, dass du innerhalb von einer Millisekunde was neu entscheiden kannst. Also denke ich, hast du im Coaching ja auch schon erlebt, dass dann eine Einsicht kommt oder eine Erkenntnis. Ja. Aber das dann wirklich aufs Leben zu übertragen, so, weil sobald du ja rausgehst und die Tür wieder öffnest, dann kommt doch alles wieder rein und auch alle Stimulanten, alle Ablenkungen, so, und ich finde, da fehlt dann oft diese Integration, ne?
Ja.
Ja.
Wie nimmst du deine Erkenntnisse aus dem Geburtskanal mit in den Alltag oder in Situationen?
Also das, was ich jetzt noch bewusst mache, auch jetzt noch über die nächsten Wochen, dass ich das abends immer wieder mitnehme. Also in dem Zuge, was ganz schön ist, dass man auch immer wieder so Anker kreiert, so Safe Spaces quasi. Und bevor ich dann einschlafe oder auch in einem stressigen Moment oder wenn ich merke, oh, jetzt kommt wieder so eine Welle an Anxiety oder Überforderung, dass ich dann mich wieder daran erinnere, also genauso wie man ja negative Momente abspeichert, kann man auch positive Momente abspeichern. So, das ist das Schöne daran. Also man kann ja genauso positiv diese Anker setzen und dass ich mich da immer wieder auch reinbegebe und dann einen Moment nehme und mich diesem Gefühl nochmal bewusst mache, was ich damit verbunden habe.
Ja.
Ja, aber das muss ich schon wirklich machen, weil sonst geht das auch verloren, ne? Ja.
Ich habe in meinen Coachings und auch so in meinem Leben, ne, habe ich ganz stark gelernt, dass sobald man etwas mit einem Stempel draufpacken kann, also das benennen kann, konkreter, wie du jetzt gerade sagtest, so dieses, ich habe wieder eine Situation, die mich überfordert, dass man dann nicht einfach nur sagt, mich nervt das gerade oder ich bin gerade gestresst, sondern dass du das noch klarer jetzt benennen kannst, da passiert gerade die Überforderung, die in der Wurzel von der Frühgeburt vielleicht kommt.
Zum Beispiel, ja.
Ne? Und dann kann man das, also ich habe gelernt oder erfahren, dass alleine das sich klarer zu machen, schon ganz viel ändert.
Total. Ne? In dem Moment, glaube ich, wo man es auch einmal ausspricht oder erkannt hat, löst das auch schon einen Teil der Emotionen.
Ja.
Ne, und wirklich ganz oft, also für, das hört sich vielleicht auch dann teilweise verrückt an, weil ganz oft sitze ich dann da und kann wirklich identifizieren, aus welchem Moment der Kindheit könnte das jetzt kommen. Das dauert ja nur eine Sekunde, sich das einmal bewusst zu machen, dann wieder hinzugehen und sagen, okay, was hätte ich in dem Moment jetzt gebraucht? Sprich, was brauche ich jetzt? Also das muss man ja einfach nur übertragen. Und das löst total viel. Ne? Aber es ist immer wieder der innere Dialog, die Konversation mit sich selbst und vor allen Dingen, das auch wirklich zu fühlen und das nicht nur zu analysieren. Und das ist auch, glaube ich, so eine Therapeutengeschichte an sich.
Ja, für alle, ne?
Ja. Ne? Also vor allen Dingen jetzt in den Zeiten von Instagram und Co. Also analysieren ist super und ist auch toll und auch wichtig. Aber ich habe jetzt noch mal gemerkt, wirklich die Sachen zu fühlen und auch Sachen, von die 20 Jahre her sind, das ist einer der Schlüssel, glaube ich.
Definitiv. So. Ich habe das Gefühl, dass das, dass der Fokus von vielen Menschen, die an sich arbeiten, immer mehr dahin geht, an dem Gefühl zu arbeiten. Weil ich hatte gestern einen Selbstständigen, ne, und auch den gefragt, warum bist du selbstständig geworden, wie du auch, ne? Mit dem Ziel, irgendwie glücklicher zu werden.
Ja.
So ganz grob umfasst, ne? So, und wo ist man glücklich? Meistens im Körper, im Gefühl.
Klar, Glück ist ja kein To-Do.
Ja, kein To-Do und auch kein materielles Ding. So, ne?
Ja.
Klar, das ist dann vielleicht dieses Fake-Glück. So, ich habe jetzt mir ein Lambo gekauft, ich bin jetzt ganz kurz glücklich.
Genau, es löst dann einmal eine Emotion aus.
Ja, aber dieses dauerhafte Gefühl oder das, was so meistens ansteht, oder das Gegenteil halt irgendwie, man fühlt sich nicht glücklich, nicht wohl, ne? Hat ja wirklich eher was mit den Gefühlen zu tun. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dieses Streben danach, egal ob es ein Titel ist oder im Beruf erfolgreicher zu sein, es ist immer eine Emotion. Was heißt erfolgreich sein? Für manche mehr gesehen werden, mehr Wertschätzung, ne? Weil die irgendwo fehlt. Also es ist wirklich immer emotionalen Ursprungs.
Ja. Mir fällt dazu gerade ein, kennst du das vielleicht auch von vielen, wenn jemand sich selbstständig macht oder Unternehmer wird, ist das erste Ziel von den meisten, erstmal finanziell frei zu werden.
Ja.
Und wenn die das dann erreicht haben, mehr oder weniger, aber so einigermaßen, dann kommen erst die anderen tieferen Ziele.
Ja.
Beziehungen, Frieden mit sich, seinen Eltern, ne, Erfüllung etc.
Ja.
Und so ähnlich sehe ich das auch, wenn man an sich arbeitet, dass man so, das erste Ziel ist, wenn man an sich arbeitet, erstmal den Verstand frei zu bekommen. Ne? Und wenn das dann aber mehr oder weniger passiert ist, dann merkt man so, ja okay, aber da steckt tatsächlich noch was anderes hinter.
Ja.
Nämlich den Körper und die Emotionen.
Und
ich sage dir, ne, wenn ich so zurückdenke, ich weiß nicht, wie das bei dir war, vor noch 5 Jahren oder vor 10 Jahren, konntest du das so auseinanderhalten oder konntest du was damit anfangen, wenn jemand dir sagt, dieses gefühlte Glück ist nicht dein Körper im Sinne von deinen Muskeln oder deine Haut, auch nicht deine Organe, also wie schnell dein Herz pocht oder sowas, ja. Und auch nicht deine Emotionen im Sinne von du bist wütend, du lachst, du weinst, sondern etwas anderes. Also ich konnte das damals überhaupt nicht fassen. Worüber redest du noch? Was soll das sein?
Ja, das Spannende ist ja, dass man, oder aus meiner Erfahrung, ich habe auf so viele Illusionen getroffen. So, da war halt so viel, was ich gedacht habe, was dann so ist, was dann nicht so war. Also, ne, Thema, auch erstes Ziel, finanzielle Freiheit. So, und ich habe gedacht, wenn das, also es ist immer alles an eine Bedingung geknüpft gewesen. So, erst kommt die finanzielle Freiheit, dann habe ich mehr Zeit, um das zu tun, was ich gerne. So, alles ist wie bei so einem Stromkreis, ja, nur wenn das Licht angeht, geht das Licht an. Und nur wenn das, so.
Wenn dann.
Genau, wenn dann. Und das ist super gefährlich, weil das heißt, auch wenn einmal das Licht aus ist, überall aus. So, und genau, also da einmal zu verstehen, dass, was die Illusion dahinter ist. Ich glaube, das war für mich so das Krasseste aus dieser ganzen selbstständigen Zeit.
Ja.
Und dann zu erfahren, ja gut, Aber was steckt denn eigentlich dahinter? Also was bedeutet finanzielle Freiheit? Was bedeutet Glück? Was bedeutet Freiheit an sich? Also
und für dich vor allen Dingen, ne?
Genau, und für mich. Und dann kommt noch die Gesellschaft und die Politik und so. Und das sind so viele Sachen, die gefühlt einfach erstmal, wo ich den Status quo zum ersten Mal auch gesehen habe. Ja, und das ist eigentlich so diese Reise der Selbstständigkeit für mich zumindest.
Ja. Was hat für dich am Anfang finanzielle Freiheit bedeutet und was bedeutet es heute für dich?
Das ist eine gute Frage. Also finanzielle Freiheit könnte man jetzt sagen, gut, alle Grundkosten sind gedeckt. Also wenn wir jetzt mal ganz rational da dran gehen. Ja, also ich habe eine Wohnung in Köln, dann möchte ich ab und zu mal essen gehen. Also alles ausrechnen und sagen, das kann ich damit bezahlen und dann habe ich vielleicht noch 300 Euro, um was zu machen, was mir Spaß macht im Monat. Ja, so.
Das so rational erstmal erklärt.
Das ist erstmal so, die Basis. Ne? Wo ja da, also das ist auch gar nicht so schwierig, das zu erreichen, wenn man das wirklich mal so runterbricht und dann überlegt, was müsste man denn dafür tun.
Ja.
Mittlerweile ist es aber ein bisschen anders, weil ich sehe jetzt Freiheit nicht mehr nur als ich decke die Sachen oder es ist das Minimum, sondern Freiheit auch zu sagen, ich möchte eventuell noch kreieren und dazu brauche ich Ressourcen und ganz oft sind diese Ressourcen halt auch Geld. Ja, wenn ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte oder Mentoren oder wenn ich Meta-Ads testen möchte, wo es dann heißt, ja gut, du brauchst halt erstmal 10.000 Euro Spielgeld. So, das sind dann einfach Zahlen, die eine ganz neue Bedeutung bekommen und die nicht nur dafür stehen, da steht jetzt eine Zahl, sondern damit kann ich was testen, was mir gegebenenfalls einfach noch mehr Freiheit im Long Run geben kann. Ja.
Wenn ich so zurückdenke, dann war, glaube ich, schon ganz, ganz früh, so ja ab dem Alter, wo ich gearbeitet habe, so mit 20 oder so, mit 18 habe ich auch schon gearbeitet, aber so mit 20 dann im richtigen Unternehmen, war, glaube ich, finanzielle Freiheit für mich immer mit Zeit verknüpft.
Mhm.
Also ich habe das immer so als Tausch gesehen.
Ja.
Also ich war auch einer der wenigen, der so gesagt hat, wenn ich mir jetzt den Urlaubstag nehme, sind das 322 Euro.
Ja.
Also so, das ist nicht geschenkt, sondern die haben das einfach nur von meinem Gehalt bei der Gehaltsverhandlung schon abgezogen.
Mhm.
Und ich könnte mir auch 100 Urlaubstage nehmen, dann wären das halt mehr 322 Euro Tage.
Ja.
Also ich habe das so immer gesehen.
Ja.
Wie war das bei dir mit dem... Hast du das auch verbunden gehabt, so dieses Thema Zeit mit Geld?
Ich habe das ich war ja zwischendurch auch mal wieder angestellt und dann habe ich mal ausgerechnet, wie viel ich in der Stunde verdienen würde. Fand ich sehr ernüchternd, weil die ganzen Überstunden und die ganzen Gedanken, die man sich dann ja außerhalb der Arbeitszeit noch macht, die sind ja nicht mit einberechnet. Das fand ich dann sehr ernüchternd.
Ja.
Und das ist ja in sehr, sehr vielen Jobs so, wenn man das wirklich mal runterbrechen würde. Und habe dann aber gedacht, naja, ich möchte das nicht mit Stunden verbinden, in Verbindung bringen, weil ich das auch mache. Und dann kommt wieder so ein Gedanke auch rein, ich habe nicht genug Zeit, ja.
Mhm.
Ist ja auch immer sehr mit dem eigenen Glaubenssystem verknüpft. Ne?
Ja,
je nachdem, was man eine Beziehung zu Zeit hat. Ja, hat man genug Zeit für alles und, ne, um alles zu erleben und zu machen in seiner Lebenszeit oder eben nicht. Und dann habe ich auch überlegt, naja, vielleicht kann ich das aber nicht nur mit Zeit, sondern auch, wenn ich jetzt ans Coaching denke, mit einem Ergebnis verknüpfen oder mit einem Projektgedanken. Also weg von diesem, ja, wir setzen uns jetzt eine Stunde zusammen und in der Stunde, ja, da berechne ich dir so viel und da kommt das dabei raus. Weil das ist für mich auch wieder nicht so tiefgründig oder nachhaltig, wie es halt eigentlich sein könnte. Und aus diesem System, also es ist ja für mich, Zeit ist auch ein System. Ja, Zeit ist auch eine Idee, ein System. Und wir haben alle eine andere Beziehung dazu.
Ja,
Und da so das eigene zu finden, was für einen halt gut funktioniert. Ne? Dass man auch jetzt am Ende des Tages sagt, ja, heute war ein guter Tag und heute habe ich meine Zeit nicht verschwendet oder heute konnte ich mit meiner Zeit was Gutes anfangen.
Ja. Ich finde jetzt, mir fällt gerade so ein, Zeit, finde ich, ist so eine Art Framework, weißt du, so in der etwas passieren soll, wo man sich von erhofft, irgendwie was zu bekommen. Glücklichkeit, Erfüllung.
Ja.
Also weil Zeit alleine ist ja erstmal neutral.
Auf jeden Fall.
Ne? Und man erhofft sich ja eher, ich kann dann meditieren, Sport machen, Sex haben, mehr Zeit mit meiner Partnerin, meinem Partner haben,
ja.
arbeiten, Zeit investieren, um Geld zu verdienen, um mehr Zeit zu haben. Also da muss man sich langsam ja auch fragen,
ja.
ist das alles jetzt so logisch?
Total, total, ja. ja. Voll. Und wie viel Bedeutung man dann auch dieser Zeit gibt. Und ja, also wirklich einfach nur, also dieses Konzept von, ich gehe jetzt irgendwo hin und tausche meine Zeit dafür, dass ich dann 2 Stunden maximal am Tag habe, die ich mit etwas verbringen kann, die mir gut tun und mich glücklich machen, das, ja, es resoniert einfach nicht, sagen wir mal so. Und das ist ja auch eine Erkenntnis. Ja.
Ja. Und dann fällt mir noch dazu ein, dass ja auch Zeit, je nachdem wie alt man ist und in welchem Lebensabschnitt man sich befindet, ja auch nicht immer gleich viel wert ist. Also meine Tochter zum Beispiel, die ist ja jetzt 1 Jahr und 3 Monate, ne? Und heute Morgen wollte ich irgendwie los, weil die wollte dann unbedingt noch mal umarmt werden, auf den Arm genommen werden. So, und ich habe mir die Zeit dann genommen, noch mal 10 Minuten oder so, ne?
Ja.
Obwohl ich eigentlich schon längst los wollte.
Mhm.
Weil in einem Jahr oder sagen wir mal noch heftiger in 18 Jahren, wenn die komplett irgendwo in Neuseeland wohnt oder so, dann ist vorbei, ne?
Total.
Dann kannst du die Zeit nicht mehr nachholen.
Ja, ja. Ja, aber ich glaube ja auch, dann kommt es darauf an, also das, was du ja beschreibst, ist, wie präsent kann man in dieser Zeit sein?
Ja.
Und das sehe ich auch so als eine meiner größten Aufgaben. Wirklich, also hast du 8 am Morgen geguckt?
Ich habe angefangen und es war nicht so mein Stil.
Nicht? Okay.
Aber ich weiß, was das ist.
So, ich will jetzt hier nicht Werbung machen, aber es ist wirklich, ich fand die Serie gut, ich bin auch noch nicht fertig.
Ich habe so die ersten 10 Minuten geschaut.
Okay, okay. Ja, ja, und da, also es beschreibt es ja ganz schön, wie präsent kann man in diesem Moment denn sein? So, wie sehr, also, ne, wenn man etwas tut, wie, also auch wenn man sich streitet, ja, wie präsent kann man in diesem Streit sein, ohne dass man jetzt noch daran denkt, was man gleich kochen muss? Oder ne, wie präsent kannst du mit deiner Tochter in diesen 10 Minuten sein? Und dann können 10 Minuten dich für immer begleiten, weil du dich daran erinnern kannst.
Präsent heißt ja auch present, in der Gegenwart sein.
Ja.
Heißt die Gegenwart, das, was jetzt gerade ist, auch wirklich aufnehmen zu können.
Total.
Ne, und zu fühlen
und mit allen Sinnen vor allen Dingen
allen Sinnen, ne?
aufzunehmen.
Ja.
Ja. Ja. Und das ist wirklich was, wo ich auch sage, ja, also Zeit, ob die existiert oder nicht, können wir uns drüber streiten, aber das, was wir damit ja machen und wie präsent wir in diesen Minuten sein können, dann kann sich das Leben, glaube ich, auch sehr lang anfühlen.
Total.
Ja,
ja, ich denke gerade an so eine 20-Sekunden Umarmung mit meiner Frau. Ist gefühlt mehr wie eine halbe Stunde Telefonat mit einer guten Freundin. Also jetzt für mich persönlich, ist ja dann auch wieder subjektiv.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Also jeder macht das dann wahrscheinlich unterschiedlich.
Mhm.
Ja, wenn du den 18 Morden ansprichst, ne? ist ja, glaube ich, gerade Hit 1 oder sowas, ne? Ist ja, glaube ich, sehr weit oben.
Ja, ja.
Ich mochte den Coach oder Therapeuten, ich weiß nicht, was für eine Bezeichnung in dem Film hatte.
Achtsamkeitscoach.
Mhm. Ich mochte ihn nicht, zumindest am Anfang nicht, was ich halt gesehen habe.
Ja.
Weil es hat so dieses Klischee erfüllt.
Ja.
Von diesem übergriffigen, dominanten, ich erzähle dir jetzt.
Ja.
Was
ich heile dich.
Ich heile dich und du weißt nichts und ich weiß alles. Und also so dieses Lehrerhafte, das hat mir gar nicht gefallen.
Ja,
da war für mich sehr wenig individuelles Verständnis, Sanftheit und Liebe und so Mitgefühl da, wie zum Beispiel vom Dalai Lama. Sondern bei ihm war irgendwie mehr so ein, nein, du hast gerade alles falsch gemacht.
Die Frage ist nur, ob solche Menschen, also das ist ja natürlich fiktiv und gespielt. Und gleichzeitig habe ich auch schon erlebt, dass so Menschen wie er, also wie er das repräsentiert, ich nenne sie jetzt mal High Performer, sehr busy, sehr viel erreicht vielleicht auch schon, also erreicht im Sinne von sehr viel gearbeitet im Leben,
den
Karriere gemacht,
jetzt, ne?
genau, den meine ich jetzt, dass teilweise aber auch wirklich gebraucht ist, weil das die Sprache ist, die gesprochen wird.
Ja, ja.
Ne? Und dass das vielleicht am Anfang noch so dieser Zugang dazu ist.
Mhm.
So, also wirklich auch in dieser Sprache zu sprechen, um überhaupt diese Verbindung herzustellen.
Ja.
Und dann so über die Zeit andere Sachen mit reinzubringen.
Ja, das kann gut sein.
Ich kenne das auch, wenn ich mich dann da hinsetzen würde und die Frage alleine, wie geht's dir heute, überfordert dir schon total. Wie soll es mir gehen?
Ja.
Ja, also da ist dann schon Schluss.
Ja, ja.
Ja,
ja, definitiv. Wir sprechen alle eine andere Sprache.
Ja.
Und wenn wir alle Deutsch sprechen, ist das manchmal schon verwirrend, ne?
Ja.
Dass wir uns nicht verstehen. Ne?
Total.
Ich glaube, deshalb verstehen meine Frau und ich uns auch ganz gut, weil wir nicht die gleiche Sprache sprechen.
Mm.
Wir sprechen nicht unsere Muttersprachen.
Ja.
Und dann weißt du einfach von vornherein, höchstwahrscheinlich wird es da viele Missverständnisse geben.
Ja. Erwartungsmanagement nennen wir das. Ist doch, ja, total.
Das hilft schon sehr, ne?
Ja. Es bringt ja auch irgendwo eine Gelassenheit mit sich.
Ja.
Ne, weil ich glaube, so dieses Festhalten daran, verstanden zu werden, also dass jemand einen verstehen soll und andersrum, allein das ist ja manchmal der Widerstand, der alles schwierig macht. Ne, anstatt einfach von Anfang an zu sagen, ganz ehrlich, vermutlich werden wir uns nicht 100% verstehen.
Ja, ja. Ja, ja. Es fängt schon im Dialekt und der Aussprache an. Ne, wir Deutschen sprechen ja das Englisch in unserem Dialekt aus.
Ja.
Und die Thailänder sprechen das Englisch auch in ihrem Dialekt aus.
Mhm.
Die fügen zum Beispiel sehr oft ein S und ein T hinten an,
okay,
dass er gar nichts zu suchen hat.
Ja.
Weil das halt im Thailändischen sehr oft hinten kommt.
Ja.
Ne? Ja. So Sawadi Krab oder Sawadi, ne? Also ist sehr oft hinten so ein S und ein T oder sowas.
Mhm.
War jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Und ich kann ja nicht so viel Thailändisch. Ne? Und dann weiß
aber
Frau irgendwann,
dafür, ja.
Ja, genau. Aber dann weiß halt irgendwann, wenn du dich darauf einlässt und nicht hier egomäßig so, ey, du sagst das immer falsch.
Ja.
Habe ich am Anfang ja auch gesagt, aber irgendwann habe ich verstanden, es gehört zur Sprache dazu, ne?
Ja.
Genauso wie ich wahrscheinlich dann englische Wörter ein bisschen deutscher ausspreche, ne?
Ja.
Ja.
Mhm.
Wie ist es gerade? Du bist ja in einer Beziehung aktuell.
Mhm.
Wie ist das da in der Sprache? Wie gut versteht ihr euch?
Hm.
Ist das auch eine Herausforderung ab und zu?
Also die Beziehung ist ja noch recht neu.
Mhm.
Und ich glaube, da lernt man sehr viel übereinander, also wenn man offen dafür ist. Und ich muss sagen, ich bin da auch wirklich sehr realistisch mittlerweile, was das angeht. Also da sind natürlich unglaublich viele Gefühle, was es manchmal ein bisschen schwierig macht, das dann noch so rational einzuordnen.
Ja,
oder
ja.
Genau, also für mich sind tendenziell einfach sehr viele Gefühle da. Sprich, dann einzuordnen oder zu verstehen, was passiert da gerade. Also diesen Abstand zu gewinnen, das ist dann für mich schwieriger. Nur ich glaube, was wir wirklich gut hinbekommen, ist das einfach klar auszudrücken, was gerade passiert. Wenn ich wirklich eine Sache gelernt habe, ob es jetzt durch Coaching, Mentoring, Therapie, was auch immer ist ganz klar auszudrücken, was meine Bedürfnisse sind.
Also da klar auszudrücken, meinst du die richtigen Wörter auch zu finden, ja?
Ja, also auch die, genau, es ist nicht nur das, was man sagt, sondern auch wie man es sagt.
Okay, ja.
Und da super viel, ich glaube, also für mich gerade diese Erfahrung, Abstand, Verständnis, aber auch Vertrauensvorschuss geben.
Mhm.
So, also ich glaube, ganz oft ist im Kern einfach Vertrauen, was noch zu mehr Missverständnissen führt, als eigentlich da sein müssten. Und diesen Vorschuss einfach zu geben und zu sagen, gut, man entscheidet sich dazu und man öffnet sich und vertraut auch darauf, dass man das gemeinsam schafft und dass man es gemeinsam machen kann.
Worauf vertraust du genau bei deinem Freund dann?
Dass, also zu einem, dass die Intentionen immer gut sind.
Mhm.
Dass man das gemeinsam machen möchte. Also jetzt nicht nur sagt, und das ist ja auch unser Agreement, sage ich mal. Ne? Also, dass man sich darauf einigt und das halt aber auch immer wieder wählt.
Ja.
So, weil das ist ja eine Entscheidung, glaube ich, die muss fast jeden Tag getroffen werden. Ne? Zu sagen, okay, egal was hochkommt oder was da ist, das zu kommunizieren, auch mit den eigenen Tendenzen.
Definitiv, kenne ich selber. Ja.
So, und ich glaube, wir haben relativ schnell am Anfang identifiziert, was unsere Tendenzen sind.
Mhm.
So, meine Tendenz ist eher das Ängstliche, dass ich schnell auch mal Ja, so ein bisschen, also die Überforderung, die zieht sich auch da wieder durch.
Ja, spannend. Ja.
Ne? Und dann halt auch wirklich zu sagen, okay, ich brauche jetzt gerade vielleicht mal ein paar, dass du ein bisschen mehr auf mich zukommst, ja, oder jetzt gerade brauche ich ein bisschen Zeit. Also das dann wirklich direkt im Moment auszudrücken, auch wenn mir mein Verstand noch was anderes sagt. Also darauf zu vertrauen, dass ich drücke das jetzt aus und ich gebe das jetzt ab an die Person, also an ihn.
Ja.
Und vertraue darauf, dass ich das da platzieren kann. So, also das meine ich auch mit Vertrauen.
Verstehe.
Ne?
Also dieses Ängstliche, meinst du, dass du dich dann auch so zurückziehst, dass so das so dein Muster ist?
Nee, bei mir ist es andersrum. Also das Zurückziehen habe ich nicht so. Da würde ich sagen, da ist seine Tendenz eher dazu, dieses Zurückziehen oder mal Zeit für sich brauchen. Bei mir ist es dann eher so ein, ich muss jetzt was klären.
Okay,
so.
Das Gegenteil von Zurückziehen.
Genau, also können wir das jetzt bitte ansprechen und jetzt klären.
Ja.
Und,
weil du meintest gerade auch, dass er auf dich zukommen müsste. Darum kam ich auf das Zurückziehen.
Ja.
Was meinst du denn damit, dass er auf dich zukommen muss? Dass er sich nicht zurückzieht? Oder?
Genau, genau.
Das
weil das triggert ja dann gegenseitig.
Ja.
Ne? Also ich sag mal, wenn meine Kontrolltendenz kickt, dann, und zum Glück merke ich sowas, also sowas hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gemerkt und dann wäre das einfach, here we go.
Ja.
Und ich schmeiß alles auf die Person, was ich kann, so nach dem Motto und hoffe, dass sie dann in dem Angriff, den ich ja unterbewusst versuche, dann noch auf mich zukommt und dann noch sagt, ja, ist alles okay und wie kann ich dir helfen und wie kann ich zu dir kommen, was ja total unrealistisch ist.
Ja, ja.
So, also eher so ein Verletztsein und nicht damit umgehen können.
Okay.
Und jetzt ist die Tendenz eher so, dass ich merke, oh, okay, ich brauche da gerade, weiß ich nicht, emotionale Unterstützung oder ich brauche da auch gerade mal so ein Zeichen, dass alles okay ist. Mhm. Also das brauche ich, das merke ich schon. Diese Reassurance, ich muss leider Englisch reden.
Ja, ja, kein Problem. Zum Beispiel so ein, ich habe dich wirklich gern, ich liebe dich.
Ja, ich bin für dich da.
Aber mich nervt gerade, was du gerade gesagt hast.
Genau, so.
Einfach so eine Klammer davor setzen, so, dass du einfach weißt, okay, wird es unangenehm vielleicht, was besprochen wird.
Ja.
Aber er hat mir gerade noch gesagt, dass er sich nicht trennen will.
Genau.
Am besten nicht das Wort trennen benutzen, sondern einfach nur, ich liebe dich, mag dich.
So, voll,
du bist
mir
wichtig, lass uns darüber sprechen.
Genau.
Dass sich das nicht direkt wie so ein Kündigungsgespräch
anfühle. Genau, es ist halt nicht direkt die Kündigung und am Ende so, ja, aber wir können es nochmal versuchen. So.
Ja, kann man echt damit vergleichen, ne? Als wenn du zum Mitarbeiter sagst, ey, wir schätzen dich mega, wir wollen dich auf jeden Fall hier behalten, müssen aber mal über zwei sehr wichtige Themen sprechen, das bei ihm nicht direkt durchkickt, wenn das nicht vorne gesagt wird.
Ja.
Fuck, die wollen mich kündigen.
Ja.
Was, ich kann meine Familie nicht ernähren.
Genau.
Und dann ist er gar nicht mehr ready für das Gespräch.
Genau, weil dann und das ist genau das, also dieser Rahmen auch wieder. Und da merke ich einfach, wir sind so unterqualifiziert, was Kommunikation angeht. Ne, aber einfach vorher zu sagen, so, du bist mir wichtig und ich möchte das gerade einmal kurz mit dir besprechen, so ganz anderer Rahmen, ganz andere Öffnungen, anstatt direkt mit irgendwas anzufangen. Und genauso ja auch für mich, ne, wenn ich jetzt ein Thema habe und ich weiß, wenn ich das jetzt 5-mal anspreche, das nervt ihn sowieso schon und eigentlich ist es auch schwierig für ihn dann auf mich zuzukommen, so, dass ich aber vorher sage, so, hey, dauert jetzt nur 5 Minuten, ja, dass er sich schon mal darauf vorbereiten kann, das wird jetzt hier kein 2-Stunden-Gespräch.
Mm, ja.
So, das macht so einen Unterschied und es sind diese kleinen Brücken und das haben wir nicht gelernt. So.
Mm. Darum habe ich das gerade auch eingeworfen mit dem Vorstellungsgespräch, weil jeder Unternehmer, der uns jetzt gerade zuhört und sagt, ey, Beziehung interessiert mich nicht.
Ja, das ist alles Beziehung.
Im Business, Geschäftspartner, Mitarbeiter, du hast überall Beziehungen,
voll.
Du kommst da nicht drum herum. So,
ja.
Ne?
Ja.
Und es ist manchmal vielleicht nicht mit Küssen und Liebe, aber es ist auch Kommunikation.
Ja.
Und du sagtest ja, wir sind unterqualifiziert, was die Kommunikation angeht.
Ja, ja.
Und da würde ich auch wieder da ansetzen, dass es ja auch mit dem Gefühl anfängt.
Ja.
Also bei mir ist das zum Beispiel so, das habe ich beobachtet, wenn meine Muskeln verspannt sind, fangen wir mal da an. Wenn ich gestresst bin und viele Gedanken habe und wenn vielleicht sogar auch noch mein inneres Herz sich zusammenzieht, also ich eine Härte irgendwie habe durch dieses Gestresstsein, ne, dann ist meine Kommunikation auch zu allen Menschen, vor allen Dingen zu meiner Frau, eine ganz andere, eine sehr viel schlechtere, unklarer, härter und, als wenn ich dann erstmal merke, ey, mir geht's gerade nicht so gut, gib mir mal eine halbe Stunde, ich muss mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen atmen, ein bisschen mich massieren, entspannen,
ja,
sortieren, vielleicht mal ein bisschen ein Tagebuch schreiben. Jedem hilft ja was anderes.
Mhm.
Und dann kann ich auch wieder klarer kommunizieren.
100 Pro, ja.
Ja, das habe ich damals schon als Recruiter irgendwie gelernt, dass ich besser Kaltakquise machen kann, wenn es mir besser geht.
Ja.
Aber das war mehr nur so ein, ja, ich habe es einfach gemacht,
ja,
ohne jetzt wirklich bewusst zu sein, dass das so halt verbunden ist, ne?
Total. Und das ist ja, also gerade, ich sehe das ja jeden Tag bei Führungskräften, deren Aufgabe, also aus meiner Sicht, die Aufgabe einer Führungskraft ist es, sehr gut darin zu sein, mit anderen Menschen so in der Kommunikation zu sein und so verbunden, also diese Verbindung auch aufzubauen, dass sie sich öffnen können, dass sie Herausforderungen teilen können, dass sie eine Unterstützung haben. Also es ist für mich reine Beziehungsarbeit, Führungskraft sein. Und dazu gehört natürlich auch, sich selber zu verstehen und selber diese Selbstführung zu entwickeln,
ja,
und diesen eigenen Prozess, diese eigene Intelligenz, diese innere zu verstehen, um anderen Menschen so gegenübertreten zu können.
Das ist so dein Hauptding, was du machst, ne? Du coachst, ja, Führungskräfte,
ja,
und im Schwerpunkt Emotional Intelligence, ne?
Ja, genau.
Und wahrscheinlich geht es auch in die Richtung, dass du die Führungskräfte auch teilweise auch mit denen besprichst, wie es bei denen zu Hause läuft? Weil ich kann mir vorstellen, wenn die Ehefrau da komplett auf Kriegsfuß ist,
ja,
dass sie sehr schwer dann den Schalter umlegen und,
ja,
auf der Arbeit mega entspannt und einfühlsam auf die Mitarbeiter eingehen können.
Du, es ist so, wie ich das eben kurz angesprochen habe. Also am Anfang wollen alle ihre Performance steigern und besser,
ja,
werden. Und weiß ich nicht, die Zahlen müssen stimmen. Und ich arbeite ja viel im Auftrag von Unternehmen, die einfach wirtschaftlich funktionieren müssen. Das,
ja,
das ist ja auch die Realität. So, und dann kommt man aber wirklich sehr schnell dahin, zu verstehen, das ist nicht nur ein Thema, was hier auf der Arbeit ist, sondern ganz oft bringen dann auch selber Führungskräfte Beispiele mit von zu Hause, weil es viel näher dran ist.
Ja.
So, ne, also, und emotional ist man noch mal ein bisschen näher an seiner Frau oder seinem Partner als jetzt bei den Leuten,
klar,
auf der Arbeit.
Ja.
Ne, und so kann man auch schnell diese Brücke schlagen. Aber genau, einfach das zu entwickeln oder zu verstehen, was emotionale Intelligenz für eine Auswirkung haben kann.
Ja.
Ja, die meisten Unternehmen kommen zu mir und sagen, Lena, bitte rette unsere Kultur. So.
Naja, so extrem rational,
genau,
auf dem White Paper irgendwie.
So, kannst du uns bitte ein paar Tools und ein paar Methoden geben?
Ja,
kann ich machen, ist sehr oberflächlich, kommt hier an und bleibt dann hier stehen.
Ja.
Aber das, was halt fehlt, ist die Verbindung zwischen hier und hier.
Ja, ja, so wahre Entwicklung halt, ne? Ja.
Also Entwicklung im Kern. Ne? Ich glaube, haben wir auch schon drüber gesprochen, was bedeutet Entwicklung? Wir entwickeln etwas, wie bei einer Filmrolle.
Ja, ja.
Ja, es geht nicht um höher, schneller, weiter, sondern was ist im Kern? Wie funktioniert diese Person?
Guck mal, aber das Lustige daran finde ich, also wir beide können uns definitiv als High Performer bezeichnen. Wir haben dieses Mindset, wir stehen da drauf, haben aber gelernt, den Preis, das falsch zu tun, den Preis dabei zu bezahlen, ist einfach zu heftig,
ja,
zu unschön.
Ist zu teuer.
Also haben wir einen Weg gefunden, das smarter zu machen, ne?
Ja.
Also, aber wir stehen hier immer noch dahinter. So, wir bringen gerne Leistung, aber gleichzeitig wollen wir uns auch empowern.
Das ist halt eine Dosierung,
ja,
und die ist halt jetzt anders.
Ja. Und ich bin, weißt du, weil früher, als ich nur High Performer war und noch nicht bei mir im Kern gearbeitet habe, da habe ich oft Berührungspunkte gehabt mit Selbstliebe-Coaches.
Ich
habe fast gekotzt.
Ja.
Weil die waren immer so richtig hart auf,
ich kann es auch gar nicht.
Wir müssen gar keine Wirtschaft machen. Du musst nicht höher, schneller, weiter. Du musst nur Mutter Erde lieben.
Ja.
Ich habe wirklich fast im Schrei gekotzt.
Das,
ne?
das geht für mich auch gar nicht.
Ja, und heute sage ich so High Performern so, ey, du willst statt zwei Deals, fünf Deals pro Monat abschließen?
Ja.
Okay. Lass uns jedes Mal vorher 10 Minuten meditieren, dann schaffst du das.
Und
dir geht's besser.
Genau, genau.
Ist doch geil.
Ja.
Also ich sehe das wirklich so als Win-Win und auch als Notwendigkeit. Ne?
Voll. Und es ist mittlerweile auch wirklich fast schon ein Spiel für mich geworden, zu sagen, also es ist ja für mich wie so eine Matrix, ja. Und es gibt verschiedene Systeme und wir können uns eins aussuchen oder wir können ein neues machen. So, für manche ist es die Festanstellung, die gut funktioniert, weil es Bedürfnissicherheit deckt. Mhm. Oder auch Struktur oder auch Führung. Ja, ich muss sagen, ich bin großer Fan davon, auch geführt zu werden. Mhm. Ja, ich brauche das teilweise, weil sonst gehe ich ins Nirgendwo und bin dann irgendwo unterwegs, wo ich selber nicht mehr weiß, wo ich eigentlich hin will. Mhm. So, das hat ja auch alles was Gutes. Nur, dann immer wieder zu verstehen oder immer wieder diesen Ursprung zu finden, der für einen selber funktioniert, das ist die Aufgabe. Und aber ein Spiel daraus zu machen, zu sagen, okay, wie kann ich es denn schaffen, ultra viel zu verdienen und ultra viel Freizeit zu haben? Das ist für mich ein Spiel.
Ja.
So, weil manche Leute können das, manche schaffen das. Ja. Und ich sehe ja Leute, die komplett ausgebrannt sind und, also die kommen ja zu mir, die sagen ja, Lena, bitte hilf mir, was können wir machen? Und da so diesen Mittelweg, den gibt es, das weiß ich, aber der muss halt rausgefunden werden. Und das ist dann wieder natürlich auch eine Art der Arbeit, die man machen muss.
Das ist so, schon so ein New Generation Mindset, ne? Mhm. Dass man das so als Spiel sieht und wirklich auch natürlich auch durch viele Studien und Psychologie etc. auch erkannt hat, dass es möglich ist. Mhm. Dass es nicht nur so ein Traumgedanke von einem Teenager ist.
Ja.
Und deshalb wollte ich dir schon vorhin sagen, das passt jetzt wieder rein. Meine Frau und ich haben uns über den alten Mindset der alten Generation unterhalten. Mhm. Also die jetzt 60-Jährigen ungefähr. Mhm. Natürlich nicht alle, aber so Grundgedanken. Mhm. Guck mal, ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Frau und meinem Kind.
Ja.
Und wenn das eine 60-Jährige sieht, also ihre Mutter zum Beispiel, die denkt dann, weil du das machst, scheinst du ja extrem viel Geld zu verdienen. Mhm. Weil nur dann kannst du dir das erlauben.
Oder also, keins. Gibt's auch andersrum.
Ja. Aber das ist so wieder dieses Wenn, dann.
Genau.
Weißt du, so dieses so, wenn ich 2 Millionen im Jahr mindestens verdiene, und davon 1 Million Profit ist im Jahr, also so läuft richtig, dann kann ich 2 Stunden am Tag zu Hause bei meinem Kind sein.
Ja.
Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann ich am besten nur am Wochenende zu Hause sein, weil ich muss ja von Montag bis Freitag durchballern.
Ja.
Ne? Und der Change, der jetzt ist in der neuen Mindset, was ich sehe, ist, wenn ich jeden Tag 2 Stunden bei meinem Kind bin, und dadurch mich entwickle, Energie tanke, kann ich die 2 Millionen Euro oder was auch immer für eine Zahl, die mir ausreicht, im Jahr verdienen.
Oder die du dir einfach ausdenkst. Weil
ja. Na, aber
total.
So ist komplett umgedreht.
Total.
Und manche können, also wegen diesem innere Kernarbeit und dann Wurzelarbeit, weil sich das auf alles andere dann verstärkt. Das wäre vielleicht auch noch eine gute Frage an dich. Ob du bei deiner Arbeit mit Führungskräften da stark unterschiedliche Mindsets siehst, gerade auch im Durchschnitt jetzt, was so das Alter vielleicht auch angeht oder die Generation.
Ja, auf jeden Fall. Also 2 Gedanken dazu. Das erste, dass viele Führungskräfte, also sehr viele sind viel älter als ich. Also ich bin jetzt zarte 30.
Ja.
Gutes Alter bis jetzt, muss ich sagen.
Definitiv.
Mach richtig Bock. Also die 30er bis jetzt, bestes Leben. Alles davor war auch schon gut, aber so.
Ja, die Blüte des Lebens. Ja,
auf jeden Fall. Und interessanterweise sind es ja viele, ich sag mal so zwischen 40 und 50 Männer, High Performer, Führungskräfte, die zu mir finden. Habe ich noch nie Marketing für gemacht, aber ist ein anderes Thema.
Ja.
Ist ganz spannend. So, weil da diese Komponente fehlt. Ich habe 20 Jahre lang nur gearbeitet, nur funktioniert. Ich habe vielleicht auch Frauen und Kinder, aber ich habe mich nie gefragt, was will ich denn eigentlich? So, was gibt's da denn noch im Leben? Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was ist meine Identität? So, diese Fragen kommen dann so mit Anfang, Mitte 40. So, und dann habe ich aber auch Leute in einer anderen Generation, also etwas jünger. Und die haben ganz, ganz andere Ziele. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied. Dieses Verständnis, dass eine Generation wird ja geprägt durch Erfahrungen, durch Einflüsse, durch Musik, die wir hören. Ja? Also wenn ich überlege, also wir hatten die beste Zeit musikalisch, oder nicht? Also so. Und früher war das Ziel vielleicht oder auch das Bedürfnis Sicherheit. So. Ja. Die Generation heute sagt, warte kurz, meine Eltern haben doch schon ein Haus gekauft. Die haben doch schon alles dafür getan. Im besten Fall erbe ich das sogar. Mhm. Warum muss ich jetzt noch darauf hinarbeiten, auf ein Haus, was ich mir sowieso nicht leisten kann? Ja, also wenn ich uns jetzt angucke, unsere Generation, wenn wir nicht unbedingt erben und ein normales Gehalt haben, ich rede jetzt von Gehalt, Angestelltengehalt, so, und du liegst irgendwo zwischen 70 und 100.000 Euro, was relativ viel ist, könntest du dir aktuell keine Wohnung in Köln leisten.
Ja. So. Geschweige denn ein Haus.
Ja, genau. Ich rede jetzt von einer Zwei-Zimmer-Wohnung.
Ja, ja,
so.
Ja.
Und das heißt, diese Verschiebung der Werte und der Ziele, die ist so extrem, weil auf einmal gesagt wird, naja, erstens, es macht keinen Sinn, weil, also entweder ich erbe vielleicht sogar was oder die Omi hat dann noch ein Haus, wo ich leben könnte. So.
Ja, ja. Ist notgedrungen, ja. Ne? Weil es faktisch einfach so ist.
Ja.
Nicht, weil die Generation einfach jetzt ein neues Mindset hat, sondern weil es einfach faktisch sich
erstmal
verschiebt.
Das, ne? Genau. Und es ist ja von Mangel zu Fülle. Und damit können viele auch nicht umgehen. Also die Generation nach uns ja sogar, also ich sage jetzt so Z und Alpha, ist ein Wohlstandsprodukt. So, warum ist das so? Weil es zum ersten Mal Überfluss und Fülle von allem gab. Und das gab es für unsere Eltern oder auch deren Eltern gab es nicht.
Ja.
So, meine Oma erzählt mir ja immer noch, dass sie für ein Stück Butter anstehen musste.
Ja,
das ist so in ihr System eingebrannt. Und also wir sind ja, ich würde auch sagen, noch damit aufgewachsen oder zumindest haben wir das noch in unserem... Ja,
wir sind so ein Twitter irgendwie.
Ja. Genau, wir sind irgendwie so dazwischen.
Ja.
Und zum Glück ist es uns bewusst, das heißt, wir können das auch so ein bisschen navigieren. Aber das ist einfach nicht mehr gegeben in der Generation. Und dann kommt halt die Frage, na gut, wenn ich jetzt nicht aus Mangel agiere, woraus agiere ich denn dann?
Mhm.
Und wenn es dann keine Orientierung oder Ziele gibt, dann wird es ganz schwierig, weil dann ist man orientierungslos. Und das ist... Kein Mensch mag das. Wir brauchen ein Ziel, wir brauchen eine Vision, wir brauchen etwas, worauf wir hinarbeiten können oder auch wollen.
Glaubst du, du hast gerade die 40- bis 50-jährige Führungskräfte erwähnt, ne?
Mhm.
Und die sich dann irgendwie neue Gedanken machen.
Mhm.
Glaubst du, hat das hauptsächlich damit zu tun, dass sie dann 20 Jahre gearbeitet haben und sich dann Gedanken machen?
Mhm.
Oder wie stark, denkst du, ist auch der Einfluss, dass sich halt die Welt ändert, dass die neuen Generationen anders denken und ja dann auch durch Filme, Musik etc. ja dann auch diese 50-Jährigen beeinflussen.
Mhm.
Also mein Vater guckt sich jede Folge dieses Podcasts an.
Ja.
Ja, der hat auf jeden Fall Einfluss.
Klar.
Von Gedankengängen, die nicht seine Freunde haben.
Auf jeden Fall.
Und der sich halt auch so denkt, okay, denke ich mal zweimal drüber nach.
Total.
Ja, die denken wohl ganz anders und haben auch ihre Gründe so, ne?
Also ich habe da unterschiedliche Sichtweisen drauf. Die eine ist, ich glaube, die Menschen, die bewusst werden möchten oder auch sowieso schon spirituell veranlagt sind, so nenne ich das jetzt mal, die werden es so oder so. Die werden, irgendwann kommt eine Frage, die sie sich von innen stellen oder es kommt ein Moment, wo die sagen, oh, was gibt es da noch? Und ich sag auch, die Leute, die freiwillig in mein Coaching kommen, die sind auf dem Weg. So, da muss ich nicht mehr viel machen, außer natürlich den Raum bieten und da gemeinsam an etwas zu arbeiten oder Sachen zu shiften. Ich glaube aber, es gibt viele, die jetzt von außen auch mehr getriggert werden. So, und manche sind sehr gut darin, das dann noch mehr zu ignorieren und halt zu sagen, nee, das nervt mich jetzt noch viel mehr und ich gehe jetzt noch viel mehr in die Vermeidung und die Ablenkung. Sprich, ich arbeite noch härter.
Oder
ich
die Abwehr auch.
Ja. Genau, und das, ne, das sind dann wirklich die, die auch sagen, nee, alles muss so bleiben, wie es war. Also es ist dann, das ist Angst. Also ist wirklich, und das sieht man ja auch, also gibt es in vielen Unternehmen, die älteren Führungskräfte, gerade auch die männlichen, das ist so, das Ego ist so stark, dass es noch nicht mal bewusst ist, dass es passiert.
Angst oder würde ich vielleicht fair dazu sagen, vielleicht auch Irritation.
Total.
Ja?
Total
also
irritiert.
Nicht unbedingt nur Angst, sondern auch einfach irritiert. So, ey, keine Ahnung.
Verwirrung, genau.
Wie ich darauf jetzt reagieren soll. Okay, ich ziehe einfach mein Ding durch.
Genau. So.
Ja.
Ne? Und im besten Fall findet man dann zwei, drei andere, die das genauso sehen. Und dann hat man ja wieder eine Zugehörigkeit und dann muss man das auch nicht ändern.
Ja, ja.
Ne?
Dann verstärkt man sich gegenseitig wieder in seiner Meinung.
Und das ist kulturell aus meiner Sicht das Schwierigste in einem Unternehmen.
Mhm.
Ja, wenn es wirklich so Kreise gibt an Menschen. Also wenn es, das hört sich jetzt sehr... Das soll ich gar nicht so schlimm anhören, wie es ist. Ja, genau. Aber wenn man so einen alleine hat, den kann man schnell einfangen.
Ah.
Ja, aber wenn man wirklich so drei, vier hat, die alle sich das immer gegenseitig bestätigen, ne?
Ja.
Das ist schwierig.
Ja, ja.
Da kommt man halt auch nicht durch dann.
Ja,
ne?
Das hat ein Comedian mal sehr gut erklärt, den ich auf YouTube mal gesehen habe. Der meint halt so von wegen Wissen, Meinung und Gedanken, dass man halt, wenn man über etwas eine Meinung hat, dass man dann halt anfängt, auch nur darüber mehr zu lesen. Damit bekräftigt man seine Meinung durch Fakten.
Ja.
Dann redet man auch nur mit den Menschen, die daran auch glauben.
Auf jeden Fall.
Die geben einem noch mehr Fakten.
Ja.
Und dann ändern sich auch deine Erfahrungen.
Ja.
Und dann bildet das wirklich auch das Leben, also deine Realität. Genau, es ging auch um Realität und Meinung und so. Und das ist wirklich ein, wie du sagst dann, ne, mit in Firmen, wenn es da Gruppen gibt, die bilden sich ihre Realität.
Ja.
Und die werden dadurch immer stärker, auch wenn es vielleicht fernab der Realität ist.
Total.
Ja.
Ja, so und
ja, spannend.
Das natürlich einmal zu sehen und zu beobachten, das ist sehr spannend.
Mhm.
Ich glaube aber auch, dass bei vielen dieser Führungskräfte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, es sind auch nicht nur Führungskräfte. Also wir haben uns jetzt mal eine spezifische Gruppe rausgesucht, die einfach immer wieder im Feuer stehen, so nenne ich das mal. Weil, also bei Führungskräften ist es ja so, die müssen alle Erwartungen von allen erfüllen, gleichzeitig. So, du hast von oben Druck und von unten.
Ja.
Und im schlimmsten Fall noch von dir selbst. So, das heißt, irgendwann funktioniert das halt nicht mehr, wenn es nicht ordentlich gemanagt ist.
Ja, ja.
Und viele kommen irgendwann an den Punkt, dass halt wirklich immer wieder Kindheitserfahrungen, da sind wir wieder beim Thema Trauma, auch 30, 40 Jahre später, wenn die nicht ordentlich verarbeitet sind, nochmal wiederkommen. Ich bin ja selber an den Punkt gekommen oder an den Punkt gewesen, wo ich auch gesagt habe, ich komme selber hier nicht weiter.
Mhm, ja.
So, und das passiert manchmal mit 30, manchmal mit 40. Kommt immer auf die Bereitschaft an, die man selber auch hat und die Offenheit, weil man muss wirklich bereit dazu sein. Das heißt also, entweder man kommt an den Punkt irgendwann, wo was von außen getriggert wird oder dass halt innerlich der Widerstand zu irgendetwas so groß wird, ja, dass dann gesagt wird, gut, ich komme hier nicht weiter, ich muss mir irgendwie Hilfe suchen.
Ja, ne? Du hast recht, müssen nicht nur Führungskräfte sein.
Nee.
Ich denke gerade an einen Bekannten von mir, der ist keine Führungskraft, so einfach nur in einer sehr speziellen, also Spezialistenrolle, also sehr gut bezahlt.
Ja.
Und der merkt halt auch so, okay, ich hitte hier ständig irgendwie das Limit, ich komme hier nicht weiter, obwohl ich eigentlich könnte.
Genau.
Und der macht sich jetzt auch dadurch halt auch immer mehr Gedanken. Vielleicht reflektiere ich ja mal was oder hole mir irgendwie externe Unterstützung.
Genau, aber dann darf es ja auch nicht Therapeut oder Coach genannt werden, weil das ist in der Generation ja noch ganz, ganz anders behaftet.
Ja, ja.
Ne? Dann muss es, und da sind wir wieder bei dem Thema, dann muss man es irgendwie High-Performance-Training oder sowas nennen.
Ja.
Das ist dann nochmal, also da sind wir dann bei ganz anderen Generationsthemen auch.
Oder Mastermind-Gruppe.
Ja.
So von wegen, ich brauche nur Wissen.
Genau, ich mache keine Therapie. Nein.
Ja. Ja.
So, ne, weil das ist dann irgendwie noch mit Krankheit oder sehr viel Scham auch besetzt.
Ja.
Und die Emotion ist ja eine, die will, dass man nichts anspricht und gar nichts irgendwie aufdeckt.
Ja, ja. Wieder so. Nicht alle. Ne?
Nicht alle, nein,
es gibt auch
nicht
ganz
alle.
Andere in dem Alter.
Ja, ja.
Wie ist das prozentual bei dir verteilt zwischen eine Führungskraft oder Mitarbeiter kriegt das vom Unternehmen bezahlt und auch angeboten oder vielleicht sogar aufgeschwatzt.
Ja.
Und die Prozente, dass jetzt jemand zu dir kommt, rein privat und er sagt, meine Firma weiß da nichts von, ich bezahle das aus meiner eigenen Tasche, ich mache das für mich, auch wenn die Firma da vielleicht was von hat. Wie ist das so grob aufgeteilt?
Muss ich sagen, das habe ich jetzt in den letzten Jahren sehr beeinflusst, weil ich auch gesagt habe, ich möchte mit großen Firmen zusammenarbeiten. Da ist natürlich der Anteil sehr groß, dass sie zu mir geschickt werden.
Ja.
Hat natürlich den Vorteil.
Gezwungen oder dann auch freiwillig?
Auch gezwungen, ja.
Kann man so ganz straight sagen.
Ja, auch gezwungen.
Ja.
Genau, und manche sind auch nicht happy damit, das ist auch okay.
Ja.
Aber auch da habe ich ja dann auch, also wenn ich dann einen Auftrag habe, dann ist teilweise auch Teil des Coachings so ein Chef oder jemand, der das dann entscheidet, davon zu überzeugen, dass das Zwingen vielleicht nicht die richtige Art und Weise ist. Ja, das ist dann das Coaching dafür.
Ja, ja, ja.
Ich würde sagen, jetzt gerade sind es vielleicht so 80-20, also
okay.
20% die immer noch so, weiß nicht, die finden mich dann auf meiner Webseite oder, also ich mache ja auch gerade kein Marketing oder irgendwas, weil die kennen mich noch irgendwoher.
Ja, ja.
Und der Rest wirklich mit Unternehmen, wo ich dann mit großen Gruppen auch zusammenarbeite. So, und
ja. Ne, ist das ein bisschen, wenn du gerade sagst, so, die werden gezwungen, ne? Ich frage mich, ob der Vergleich passt. Kennst du zufällig den Film mit George Clooney, Up in the Air? Ist relativ alt schon.
Kannst du ganz kurz so die Handlung zusammenfassen?
Ja, also sein Job war eigentlich rumzufliegen. Er ist ein externer Dienstleister und sollte Kündigungsgespräche vollziehen.
Okay.
Das heißt, die Geschäftsführung hat ihn beauftragt, unangenehme Gespräche zu führen, nämlich Kündigungsgespräche.
Ja.
Und die Gespräche, die du mit den Führungskräften führst, sind ja auch unangenehm.
Ja.
Also so ein Vorstand oder vielleicht der Bereichsleiter möchte vielleicht dann ungern diese extrem unangenehmen Gespräche führen.
Ja.
Braucht man natürlich auch die Kompetenz dafür, die wir uns ja auch angeeignet haben als Coaches.
Mhm.
Im besten Fall.
Ja, dann braucht man das, ja.
So, und ich glaube, so ein ähnliches Beispiel habe ich nämlich gerade auch bei einer Kundin, die ist so Geschäftsführerin, dann gibt es darunter noch eine Teamleiterin und dann halt noch mehrere Mitarbeiterinnen. Und das passt ganz gut auch zu dem, was du meintest mit die Führungskraft ist eigentlich eine, wie hast du es gesagt, eine emotionale Führungskraft oder persönliche Führungskraft.
Ja, also einfach eine Beziehungsperson.
Beziehungsperson,
ja,
genau.
Ja.
Weil diese Frau, ne, kommt gar nicht mit dem Team klar.
Mm.
Die vergrault die sozusagen alle, macht die negative Stimmung rein und. Ist aber fachlich sehr, sehr gut, weil die schon sehr lange im Unternehmen ist.
Mm-hmm.
Ne? Und da hast du dann so diese Herausforderung,
voll,
dass jetzt die Geschäftsführerin oder die Inhaberin mit der direkt unter ihr eigentlich extrem unangenehme Gespräche führen müsste.
Mm.
So von wegen, ey, du bist richtig gut, aber du verursachst hier viele Probleme.
Ja.
Du musst an dir arbeiten, weil sonst müsste ich dich kündigen.
Mm.
Also da geht es ja dann richtig unangenehm.
Auf jeden Fall.
Und wenn ich mich zurückerinnere, vor 10 Jahren habe ich so welche Gespräche komplett vermieden. Ne?
Genau, aber das ist ja dann deine Tendenz. Jetzt sind wir halt wieder beim Thema Beziehung.
Ja.
Wenn du weißt, dass du eine vermeidende Tendenz hast, und das versuche ich ja wirklich auch den Führungskräften beizubringen, oder ich tease es an, weil jeder muss selber die Erkenntnis machen. Aber wenn deine Tendenz dazu ist, etwas zu vermeiden, dann überträgst du das auch auf deinen Job oder auf deinen Beruf.
Ja.
So, dann
zu Hause wie?
Genau, das ist genau das Gleiche. Ne? Ja. Und dann vermeidest du auch solche Gespräche oder du ziehst dich zurück, wenn es anstrengend wird, oder du willst oder Konflikt macht dir Angst. Also das überträgt sich 1:1.
Ja, oder das Gegenteil, du gehst immer in den Konflikt rein, unüberlegt.
Oder du hast immer Angst, gekündigt zu werden. Da sind wir wieder ne?
Ja. Was hältst du von dem Führungsstilmodell von IBM? Hast du schon mit IBM gearbeitet?
IBM, gibt es viele verschiedene IBMs? Welches meinst du?
Das Tech-Unternehmen, das große in Deutschland.
Das Tech, okay, gut. Weil es gibt auch so ein Netzwerk, das heißt auch IBM.
Ah, okay.
Ja.
Nee, das Tech-Unternehmen.
Ja.
Ich glaube, die machen jetzt schon über 15 Jahre.
Mhm.
Die haben so eine neue Führungsmodell eingeführt, dass es immer 2 Führungskräfte gibt pro Team.
Mhm.
Eine fachliche Führungskraft und eine, ich weiß nicht, wie es genannt haben, menschliche Führungskraft.
Disziplinärische oder, vermutlich. Dann.
Ja, genau. Also die eine hat sich wirklich um die Beziehung gekümmert, um die Weiterentwicklung, um das Teammanagement.
Ja.
Und die andere war rein fachlich unterwegs.
Ja.
Und weil die brauchen ja auch komplett andere Fähigkeiten.
Total.
Weißt du?
Ja.
Und ich habe in vielen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, gesehen, dass die das auch in vielen IT-Unternehmen, wo das psychologische, emotionale jetzt vielleicht nicht immer da ausgeprägt ist, dass sie das halt von der Führungskraft erwartet haben, beides gleichzeitig zu können.
Ja.
Weil derjenige einfach schon seit 20 Jahren den Server betreut und das und das. Und dann sagt er einfach, ja, die nächste Karrierestufe ist einfach Führungskraft.
Mhm.
Ja, und dann kriegt derjenige auf einmal 5 Leute unter sich oder 2 oder 10.
Ja.
Und vergrault das komplette Team, weil der überhaupt nicht oder sie überhaupt nicht mit Menschen kann.
Total.
Und IBM hat das halt so smart geregelt.
Mhm.
Bei mir war zum Beispiel, ich habe sehr oft Teams disziplinär emotional geführt, aber nicht fachlich.
Ja.
So, weil ich fachlich keine Ahnung hatte, was die da jetzt genau machen.
Ja.
Ich war ja auch sehr oft so Quereinsteiger in den Branchen, in denen ich gearbeitet habe.
Mhm.
Und machen das auch Firmen, mit denen du schon arbeitest?
Ja,
ist das etwas, was so der neue Trend ist, der neue Style?
Ich denke, das ist wichtig, dass es so eine Option gibt. Also wirklich jetzt, ich überlege gerade, zwei der drei sehr großen Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die machen das schon und die haben das auch schon so eingeführt. Was man, glaube ich, auch vergisst, unterbewusst sucht sich eine Person immer die Führungskraft aus. So, und manchmal ist es auch noch nicht mal die Person, die einem wirklich zugeordnet ist. Ja. Das kommt auch noch dazu. Ich glaube, an sich ist es wirklich gut, das aufzuteilen, weil es gibt immer eine fachliche Komponente. Und du hast es gerade angesprochen. Eines der größten Probleme, ich glaube, wir haben, ich weiß es prozentual nicht, es wäre wirklich spannend, das mal rauszufinden, aber es sind so viele Fehlbesetzungen. Also wirklich fachlich zur Führungskraft geworden. Also im besten Fall hat man halt wirklich Unternehmen, die es schaffen, so das Potenzialmanagement zu beschreiben, dass man auch im Fachlichen Karriere machen kann, weil das ist, passiert ja oft. Es gibt nur einen Karriereweg und das ist die Führungskarriere.
Ja.
Aber halt wirklich zu sagen, man kann sich auch fachlich weiterentwickeln und fachlich Karriere machen, so, dann macht es auch Sinn, fachliche Vorgesetzte zu haben.
Ja.
Und das ist wirklich sehr hilfreich.
Ne? Ich glaube, ein großes Thema, ich höre gerade so ein paar Kunden und Unternehmer von mir, die so schreien, Per, wir haben kein Geld dafür.
Ja.
Zwei Führungskräfte einzustellen.
Mhm.
Das muss eine Person alles zusammen können.
Ja.
Im besten Fall klappt das auch.
Mhm.
Ich glaube, das klappt auch öfters. Also ich glaube, du kannst auch beides.
Ja.
Mein Vater zum Beispiel hat das am Ende seiner Karriere, soweit ich gehört habe, sehr gut geschafft.
Ja, ein paar schaffen das auch total.
Das Team zu führen und fachlich zu führen.
Ja.
Kannst du das nachvollziehen? Dass wenn dir die Geschäftsführung oder der Vorstand auf deinen Tipp sagt, wir haben kein Geld dafür, wir zahlen der Führungskraft schon 130.000.
Ja, also ich bin ja immer Team Weiterentwicklung, ne? Also wenn du wirklich eine Person hast oder vielleicht auch mehr, die für das Thema Weiterentwicklung Verantwortung übernehmen. Ja, weil jetzt den Führungskräften zu sagen, du musst jetzt auch noch Verantwortung dafür übernehmen, dass du fachlich und disziplinär gut bist.
Mhm.
So, also man muss irgendwo es schaffen, auch Entlastung zu schaffen. Und da sind wir auch wieder bei den neuen Arbeitsmodellen. Oder was Menschen einfach jetzt auch für Bedürfnisse haben auf der Arbeit, nicht mehr nur alles alleine stemmen zu müssen und entscheiden zu müssen. Und wenn man es wirklich schafft, früh zu identifizieren, zum Beispiel die Person ist sehr gut fachlich, gut, die braucht ein bisschen mehr Führungskompetenzen. Die Person ist sehr gut in der Führung oder auch emotional schon sehr weit, braucht aber fachlich vielleicht noch was. Aber dass man es irgendwo schafft, eine neutrale Person zu haben, ob es jetzt ein Coach ist, ob es, wie man es nennt, ist ja dann egal. Aber eine Person, die Verantwortung dafür übernimmt, die Potenziale immer wieder zu identifizieren. Ich glaube, klar, dann kann man es auch schaffen, dass eine Person das alles abdeckt. Wenn jetzt gesagt wird, es ist kein Budget da, weil das ist auf jeden Fall günstiger. Ja,
definitiv,
es ist definitiv günstiger zu sagen, wir stellen uns jetzt einen Coach ein für meinetwegen 100 Leute. Ja, und wenn wir 1000 Leute haben, dann brauchen wir 10 Leute. Also, ne, das kann man ja alles skalieren. Das ist deutlich günstiger, als zu sagen, wir brauchen für jede Abteilung, für jedes Thema zwei Führungskräfte. Ne? Nur dass man, also man muss es auf dem Schirm haben, es muss einfach bewusst sein.
Ich glaube, gerade was so Investitionen und so angeht oder Mehrkosten, ist ja immer die Sache, dass man nicht in die Zukunft schauen kann, ob es sich halt rechnet.
Ne, ja, IBM, wir sind halt bei emotionalen Themen.
Ja, aber IBM hat da wahrscheinlich auch viel Risiko eingegangen, das auszuprobieren.
Ja.
Und hat das dann beibehalten, weil sie vielleicht gesehen haben, ey, wir haben 30% weniger Fluktuation auf einmal.
Genau.
Wir haben 20% mehr Umsatz, weil Leute performen. Und dann merken die auf einmal so, ey, die 100k mehr als Führungskraft, die haben wir schon locker drin.
Total. Ne? Und das musst du eigentlich alles mal ausrechnen.
Das ist
ein
Risiko.
Ich weiß noch, ich saß einmal vor einem Geschäftsführer. Da ging es halt auch um Coaching. Also wirklich für 10 Leute das Gesamte, also die Praxiserfahrung, also Coaching 1:1, aber halt auch das gesamte Programm, war natürlich eine Investition. Und er saß dann vor mir und hat gesagt, ja, ne, das kostet ja auch schon einiges. Und erzählt mir dann wirklich, kein Joke, im gleichen Atemzug, ja, letztes Jahr hatten wir noch einen Headhunter, dem haben wir 400.000 Euro im Jahr gezahlt. So, wofür ist der Headhunter da? Um neue Leute zu rekrutieren, weil andere gehen.
Ja.
Und dann habe ich auch einfach gesagt, ja, aber das ist genau dieser Shift, der passieren muss.
Feuerlöscher.
Ja, das Coaching kostet vielleicht ein Zehntel davon und das ist noch günstig.
Ja.
Ja. Aber wenn das dafür sorgt, dass eine Person mehr bleibt, dann spart ihr euch einen Headhunter für eine halbe Mille.
Ich glaube, das ist so das Reaktive gegen das proaktive Handeln. Ne?
Ja, total.
Ich kenn's ja selber, ich war ja Recruiter.
Ja.
Und ich wusste, wie krass die Unternehmen am Dribbeln sind,
Ja.
Was neue Mitarbeiter und so angeht.
Ja.
Von wegen Feuerlöschen, reagieren.
Ja, und hunderte von Tausenden von Euros in irgendwie Marketing oder Ads stecken, dass Leute zu einem kommen. So,
Recruiter
und
sind so teuer, ne?
Boah,
die haben uns so viel Geld geblecht, um da Mitarbeiter ranzuschaffen.
Ja.
Unnormal.
Total. So, und dann wird aber vergessen, was innen passiert. So, dass das ist die beste Recruiting-Strategie, die du als Unternehmen haben kannst, dass den Mitarbeitern gut geht.
Ja, ja.
Na, dass die Spaß an der Arbeit haben, dass sie sich gewertschätzt. Das sind die drei Basics. Gesehen werden, verstanden werden, gehört werden. That's it.
Ja.
Und wenn das die Führungskräfte verinnerlicht haben, nicht nur die Führungskräfte, auch die Leute im Team, dann sparst du eine ganze Menge. Wirklich.
Ich glaube, über das, was wir sprechen, klar ist für die Führungskräfte Vorstände interessant, um zu überlegen, wie stelle ich mein Team um, auch individuell, ne?
Mhm.
Aber ich glaube auch jemand, der nichts mit Führung zu tun hat, sondern einfach nur Angestellter ist, auch für potenzielle Arbeitgeber, weil er dann die richtigen Fragen stellen kann.
Auf jeden Fall.
Und wirklich fragen kann, ja, wie ist denn euer Team, wie macht ihr das? Und dann weiß man direkt, worauf man sich da einlässt, ne?
Ja.
Ob die das Wie ist das mit flachen Hierarchien? Ich habe das vor allen Dingen in Startups gesehen.
Mm.
Da ist ja noch notwendiger, auf Geld zu achten, wie jetzt in einem Großkonzern.
Mm.
Ist ja so ein bisschen paradox, oder? So ein bisschen gegen zweite Führungskraft.
Mm.
Und flache Hierarchien, der Teamleiter, wenn nicht der Führungskraft, der Teamleiter, arbeitet einfach ganz normal als Mitarbeiter mit und macht nebenbei halt noch ein bisschen Führung. Alleine, also das ist ja noch heftiger, ne?
Total.
Wie ist deine Erfahrung da mit flachen Hierarchien?
Ja, ich habe da vielleicht ein bisschen eine kontroverse Meinung zu.
Mhm.
Ich glaube, man braucht Hierarchien. So oder so. Auch wenn der Trend natürlich sehr dahin geht, das flacher zu gestalten, das ist das eine. Aber was nicht funktioniert aus meiner Sicht, ist, wenn du es gar nicht hast.
Ja, ja.
Weil wir sind immer noch Menschen und wenn wir uns wirklich psychologisch und auch biologisch einfach betrachten, müssen wir ganz klar festgelegt haben, wer trifft Entscheidungen.
Total, ja.
Wer ist verantwortlich? Wer übernimmt auch die Verantwortung, wenn alles den Bach runterläuft? Weil wir machen ja kein Agreement, um zu sagen, wir einigen uns auf etwas, um uns dann nicht darauf zu einigen. Also ein Agreement kommt ja nur zum Vorschein, wenn es ein Disagreement gibt. Eigentlich können wir es Disagreement nennen.
Mhm.
Ja, nur wenn irgendwas nicht mehr klar ist, beziehen wir uns ja darauf, worauf wir uns geeinigt haben.
Mhm.
Und ich glaube, wir brauchen Struktur als Mensch und heute noch viel mehr als vorher, vor allem die Generation vor uns.
Mhm.
So, es muss ganz klar sein, die Person hat am Ende des Tages das Sagen und die trifft auch Entscheidungen.
Ja.
Das ist die Struktur, daran kannst du dich orientieren und ich finde es sehr schwierig zu sagen, das gibt es nicht und alle treffen Entscheidungen, alle sind auf der gleichen Ebene, finde ich teilweise wirklich sehr ineffizient.
Definitiv.
Weil dann brauchst du eigentlich 5 Unternehmer, Unternehmerinnen, die da sitzen und alle ihr eigenes Ding machen.
Ich habe genau, ich kann dir von einem Kunden ein Beispiel nennen, wo das genau der Fall aktuell ist. Die sind zwar seit jetzt 5 Jahren sehr erfolgreich auf einem aufsteigenden Ast, dadurch, dass die halt auch unterstützt werden und so, durch externe Dienstleister, die hochskalieren und alles.
Mhm.
Ne? Ist vielleicht auch ein typisches Beispiel, so früher hat es geklappt mit flacher Hierarchie, aber jetzt, wenn wirklich Geld gemacht wird und jetzt angekurbelt wird und so, ne?
Ja.
Alle 5 Mitarbeiter sind auf der gleichen Hierarchie. Und es gibt ganz viele Konflikte, weil manche sind einfach still und einfach Mitläufer, die dann auch sehr hilfreich sind in dem Moment.
Ja.
Aber du hast halt immer dann 1, 2, 3 Leute, die sich halt gegenseitig die ganze Zeit versuchen, die Führung entweder direkt oder indirekt zu übernehmen.
Ja.
Und das verwirrt einfach komplett. Das führt zu ganz vielen Konflikten.
Total. Und Fokus, du weißt nicht.
Es kostet Geld.
Total.
Ja. Bringt Ärger rein, Leute fangen an zu kündigen. Und da habe ich zum Beispiel auch dem Unternehmer gesagt, der da das Team betreut oder eigentlich für die Organisation zuständig ist. Ich mache immer gerne Vergleiche mit so Armee, ja, so Julius Caesar. So, stell dir vor, da wird es keine Offiziere geben, keine Team-Captains. Die würden kreuz und quer laufen.
Ja.
Ne?
Ja, auf jeden Fall.
So, ich glaube, das hat es ja sogar. Viele haben jetzt ja zum Beispiel 7 vs. Wild gesehen. In so einer Gruppensituation. Ne? Selbst da hat sich das ja in Stunden rauskristallisiert, wer Führung macht, wer was macht.
Ja.
Also selbst in so einer sehr unkontrollierten Situation ist es so gruppendynamisch sehr schnell klar gewesen,
ja,
wie die Hierarchie ist.
Mhm.
Weil sonst einfach nur Chaos ist. Ne?
Genau. Und Hierarchie neu zu denken, das ist, glaube ich, eher das. Also zu sagen, es ist nicht schlimm daran, weil das muss ich auch sagen, das nervt mich auch so ein bisschen. Alles wird entweder, also entweder wird es idolized oder demonized, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Entweder ist etwas, weiß ich nicht, ist für jahrelang ist das die Traumbeziehung, die wir alle anhimmeln.
Hype or hate.
So. Genau, so. Und dann trennen die sich und auf einmal ist das Schlechte, was je passiert ist. So, wie kann es sein? So. Und so ist das auch ein bisschen in Unternehmen. Und ich merke halt, dann wird schnell gesagt, oh, Hierarchie ist ganz lange super gewesen, ist ganz schlecht. So, es gibt keinen dazwischen. Aber was bedeutet denn Hierarchie? Und kann man das nicht auch neu denken, zu sagen, es gibt eine Hierarchie und da ist auch vieles gut dran, aber wie können wir die neu gestalten? Mhm. Bedeutet das vielleicht einfach, Leute in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen? Ja, das heißt vielleicht trotzdem, eine Person trifft die Entscheidung, aber Leute werden mit einbezogen.
Ja.
Oder bedeutet das, gemeinsam was zu gestalten oder Projekte anders zu machen? Also da ist halt super viel Spielraum und es ist schnell so dieses, oh, jetzt gibt es einen Hype und jetzt müssen wir direkt von 0 auf 100 gehen und auf einmal gibt es keine Hierarchien mehr. Und da bin ich immer sehr vorsichtig zu sagen, alles, was jetzt war, ist schlecht.
Ja,
ich glaube auch alte Führung, oder was ist alte Führung? Ja, also die ist nicht schlecht, wir müssen die verstehen.
Es ist nur anstrengender, ne?
Es ist anstrengend,
da tiefer
genau.
reinzugehen,
so.
Das ist wie mit so einer Beziehung, ne?
Ja.
So, ja, trenn mich, die neue wird geiler, die alte war scheiße.
Ja.
Aber da mal reinzugehen, ne? Und
genau.
wirklich dran zu arbeiten.
Was war eigentlich gut da dran?
Ja,
was hat gut funktioniert? Ja. So, und es geht nicht darum, also da auch wieder das Thema Entwicklung, kann man wirklich mal verstehen, was da auch gut war?
Mhm.
Kann man Wertschätzung dafür finden? Kann man auch sehen, also jetzt Beispiel an so großen Konzernen. Ich finde es so krass, das zu sehen, die existieren teilweise 100, 150 Jahre, wie die das geschafft haben. Es hat ja auch mit einer Person angefangen.
Klar, immer.
Und die haben das auch geschafft, ja, durch Krisen. Also die meisten haben ja nicht mal mit den Produkten angefangen, die sie heute haben. Ich finde das total inspirierend. Na, vielleicht waren die Motivationen da noch andere.
Ja.
So, aber im Kern finde ich das total spannend und total inspirierend.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so eine Sache jetzt, wenn Coaches zuhören, die haben direkt oft diesen Drang, jetzt alles zu verändern oder alles anders machen zu wollen. Und ich glaube, das ist teilweise der falsche Ansatz. Und das gibt unserer Coaching-Szene auch ab und zu mal so einen komischen Geschmack. So dieses, ja, jetzt kommt ein Coach und will hier alles anders machen. Muss es nicht sein, aus meiner Sicht.
Ja.
Sondern wirklich reingehen, verstehen, offen dafür sein, weil niemand möchte eines Besseren belehrt werden, wirklich nicht.
Ja, ja.
Das habe ich immer wieder auch erlebt, wo ich mittlerweile auch sage, ja, ihr habt mehr Erfahrung als ich. Es ist ja so, ja, ich hatte jetzt letztens wieder einen 62, also kurz vor der Rente, hatte ich im Coaching, war eine tolle Erfahrung. Ne? Ich habe auch gesagt, du hast hier 40 Jahre mehr Erfahrung als ich und ich kann was von dir lernen und du kannst was von mir lernen.
Ja.
Ne, können wir uns da irgendwo verstehen und zusammenkommen? Und das braucht es halt, ne? Also einfach diese Offenheit für alle Seiten.
Kriegst du auch oft das Feedback, das bekomme ich oft so im One-on-Ones, ne? Jetzt nicht mit Konzernen, dass die an dem Coach vor allen Dingen schätzen, dass es eine neutrale Person ist, die keine eigene Agenda hat, also ich hier bin Team B und ich will das und das, ich bin hier für Akquise, whatever.
Ja.
Und dass die auch diejenigen nicht kennen.
Ja.
Also ihr kennt keine Vorgeschichten, ihr kennt keine Connections. Ne, einfach mal so, ich will hier einfach nur eine neutrale Person, die eine neutrale Fläche einfach bietet.
Ja.
Und nicht in irgendeine Richtung eine Agenda hat. Ist das auch so bei dir? Ja?
Auf jeden Fall. Also es ist super spannend, weil ganz oft, also am Anfang arbeite ich oft strategisch. Also ich arbeite meistens mit Geschäftsführung, HR und halt überlege erstmal, okay, was ist eigentlich hier die People-Strategie? Ja, wo wollen wir eigentlich hin mit den Menschen? Und da werden dann natürlich auch oft die Probleme auf den Tisch gelegt. So, ja, unsere Führungskräfte machen das und das und das und das läuft nicht gut und das läuft nicht gut. So, und dann sage ich auch immer, ja gut, ich höre mir das alles mal selber an. Und dann höre ich aber die Führungskräfte und die sagen teilweise was komplett anderes.
Ja, ja.
So, aber wenn man jetzt schon 10 Jahre mit jemandem zusammengearbeitet hat, dann hat man ja auch eine Vorstellung von der Person und kreiert so eine Geschichte.
Ja.
Ne? Also das ist wirklich teilweise super wertvoll, wenn ich dann sage, warte kurz, wir bringen jetzt mal kurz übereinander das, was ihr mir erzählt habt, das, was ihr mir erzählt.
Die typische Brille, ne, mit
ja.
denen wir rumlaufen.
Genau.
Ja, ja. Ich glaube, das größte Beispiel ist immer diese offene Tür des Vorstandes, wo der Vorstand so sagt, ey, meine Tür ist offen. Jeder kann hier reinkommen und mir Feedback geben. Ja. Und irgendein kleiner Mitarbeiter so denkt so, ich werde ja ganz bestimmt nicht mal eben zum Vorschein gehen und sagen, ja, dass wir hier ein Tool nutzen, was mich 3 Stunden am Tag kostet, mhm, und ich in der Zeit eigentlich viel mehr fürs Unternehmen machen könnte. Mhm. Da hast du ja dann auch diese Brille, ne? Dass der Vorstand, genau, denkt, anscheinend gibt es ja keine Probleme.
Genau.
Und der Mitarbeiter regt, ja, sich jeden Tag auf, weil er Stunden für irgendwas verbraucht,
ja,
und denkt, ey, die müssen einfach nur das neue Tool kaufen und wir würden hier abgehen wie eine Rakete. Ne?
Voll. Und es muss, ja, es muss vorgelebt werden. Also das beste Coaching ist immer noch, das wirklich vorzuleben. Also es wirklich, mhm, zu machen. Ne? Und wirklich, also genau wie diese, ja, meine Tür ist immer offen. Ne? Und es kommt ja niemand. So. Ja. Aber woran liegt es denn?
Weil der Vorstand nicht nach unten geht und zum Mitarbeiter geht.
Zum Beispiel, geht, ne? So. Ja. Oder weil einfach das Mindset noch nicht da ist. Oder weil auch dazwischen sind vielleicht noch 3 andere Führungskräfte, die es auch nicht machen. Mhm. Warum, ja, machen sie es nicht?
Ja,
ja, ja, weil das immer, weil ein Vorstand vielleicht eine Hoheit ist. Ja, ja, so. Also da dieses Bewusstsein für zu schaffen, alles kann beschuldigt werden, aber alles kann auch hinterfragt werden.
Mhm. Ja.
Ne? Aber hinterfragen ist halt anstrengend.
Ja. Ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist, aber von ganz vielen Männern, die, mhm, sich lustigerweise auch selbstständig gemacht haben, mhm, nehme ich mich mit ein,
mhm,
viele von uns haben ein Problem mit Führungskräften,
mhm,
genauer gesagt mit disziplinarischen Vorgesetzten, mhm, die uns sagen wollen, wo es lang geht.
Okay.
Also ich höre von ganz, ganz vielen Männern in meinem Alter, mhm, aber auch älter, Frauen, wie gesagt, weiß ich nicht so sehr manchmal, dass es da immer so diese Reibereien gibt, im, mhm, Sinne von, ja, wie so ein innerer Trigger. Ja?
Mhm.
Ich habe gehört, dass es mit dem Vater zu tun haben kann,
mhm,
aber nicht muss.
Mhm.
Hast du so Fälle öfters auch bei dir, dass es einfach so Mitarbeiter gibt, die grundsätzlich einfach nicht folgen wollen,
mhm,
weil sie irgendwie so ein grundlegendes Problem haben mit dem, mhm, Folgen eines Führers?
Ja, also habe ich schon erlebt, ja. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich sage ja immer, also sehr viel ist Projektion. Und das ist ja auch schön, das zu erkennen. Dass, ich denke jetzt so gerade an eine Person, wo wirklich alles immer ein Problem war.
Mhm.
So, und auch ja an meine Erfahrung als Führungskraft. Und also wo ich selber Führungskraft war, mhm, und alles ein Problem war.
Okay.
So. Und vielleicht kommt dazu, dass ich eine Frau war, vielleicht auch nicht. Das würde ich jetzt mal erstmal davon loslösen. Und da habe ich mich dann auch die Frage gestellt, habe ich mir die Frage gestellt, mhm, was steckt dahinter? Und ich glaube, ganz viele Leute, die alles immer negativ sehen, alles ist immer ein Problem,
mhm,
die haben auch einen inneren Kampf mit sich selbst. Ich kann es mir anders nicht erklären.
Ja.
Ja, weil wenn wir davon ausgehen, dass vieles, was wir sagen und denken, eine Projektion ist von dem, was wir denken.
Mhm.
Ja, also weiß ich nicht, wenn ich dir jetzt sagen würde, du hast doch bestimmt auch Hunger, oder? Mhm. So, dann sage ich ja nicht, dann habe ich dich ja nicht gefragt, ob du Hunger hast, dann habe ich vermutlich Hunger und sage einfach nur,
ja, ja,
so,
ja,
ganz, verstehe. Und ich glaube, sehr, sehr viel des Tages, was wir so von uns geben, sind Projektionen, mhm, von dem, was wir denken und fühlen und projizieren das in andere,
ja,
rein.
Ja.
Und aus meiner Sicht kommt das, glaube ich, viel davon, wenn man selber immer wieder im Widerstand ist, selber sich nicht dazugehörig fühlt, selber keine Wertschätzung erfährt. Also irgendwo ist das ja auch ein Schrei nach Hilfe aus meiner, mm, Sicht.
Boah, mir kommt da, ich kann sein, dass es dann schnell das so interpretiert wird wie so diese Schuldfrage.
Mm.
Also wenn du so eine Situation hast,
mm-hmm,
wo ein Mitarbeiter Probleme mit der Führung hat,
mm-hmm,
dass man dann im Unternehmen sehr schnell in der Kommunikation, wie und was man sagt.
Mhm.
Schnell sagst du ja, ist es jetzt der Mitarbeiter schuld?
Mhm.
Ist der das Problemkind?
Ja.
Müssen wir den coachen?
Genau.
Oder ist es die Führungskraft schuld?
Total.
Müssen wir dem, und das, ja, ist ja auch der falsche Weg, ne?
Total.
So die Schuld zu suchen.
Ja, ja.
Das aber
passiert oft.
Das wird ja, ja, die Leute fühlen sich ja sehr schnell dann angegriffen, ne?
Mhm.
Und das so, also ich kenne das aus meinen eigenen Beziehungen, ne?
Mhm.
Nehmen wir mal das aktuelle Beispiel, dass meine Sonnenbrille weg ist. Ne? So, und dann ich meine Frau frage, weißt du, wo meine Sonnenbrille ist?
Mm.
Ne? Dass man das halt so rüberbringt, mm-hmm, dass da kein Angriff stattfindet.
Mm.
So von wegen, du hast ja wahrscheinlich meine Sonnenbrille irgendwo war verschludert, schieben das lieber auf unsere Tochter. Die hat die wahrscheinlich versteckt.
Ne? Also ein guter Grund, Kinder zu bekommen.
Ja, ist
ja?
Extrem gut. Also ja. Im Zweifelsfall ist es immer Luna.
Ja. Perfekt.
Und ja, das erfordert, finde ich, schon viel Arbeit am Kern. Ne? Mhm. Also in dem Moment, wo man dann so sagt, ey, wo ist meine Sonnenbrille? Oder also jetzt im ganz einfachen Beispiel. Mhm. Und das wirklich so verpackt mit, ich muss mal mit dir reden, ja. Das ist kein schlimmes Gespräch, ich mag dich trotzdem oder ich will dich nicht kündigen, ich will daran arbeiten, so, ne? Das ist schon, braucht viel emotionale Intelligenz. Ne?
Total, es braucht vor allen Dingen beides. Und es braucht das Zusammenspiel aus männlicher und weiblicher Energie immer wieder. Mhm. Es braucht das Emotionale und diese Offenheit und auch diese Empathie und trotzdem dann zu sagen, aber bis hier und nicht weiter. Mhm. Und das ist jetzt das, was wir machen und das ist das, was wir nicht machen.
Ja.
Na, weil das wird schnell verwechselt.
Weißt du, was ich gerade für einen lustigen Gedanken habe?
Erzähl.
Ich denke gerade so an, wenn es alles besser laufen würde, würde es ja unserer Wirtschaft besser gehen und den Unternehmen. Mhm. Und ich denke mir so, wenn die Politiker das raffen würden.
Oh mein Gott, fang gar nicht erst an.
Stell dir vor, wie viel Geld, wenn die, ne, von diesem vielen Steuergeld, was wir haben, das in Coaches investieren würden, um die komplette deutsche Wirtschaft damit zu unterstützen. Das wäre mal ein Umschwung, ne? Ich suche immer noch nach so bei Neuwahlen nach vor allen Dingen jungen Politikern. Mhm. Es gibt halt teilweise echt im Durchschnitt 60-Jährige.
Ja.
Ne? Und ich denke mir so, ey, wer will mal den Kanzler machen oder die Kanzlerin mit einem sehr, sehr jungen, modernen Mindset?
Ja.
So, ja. Aber oder, da ist auch also viel allein, Abwehr wenn man. Und wieder
total. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil sonst. Das mache ich jetzt nicht, aber wenn man teilweise halt sieht, wie Politiker über andere reden, das ist jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel.
Emotionale Intelligenz.
Wie über andere vor anderen geredet wird.
Ja, das ist unnormal.
Boah, du das ist wirklich so, schwierig. Ja.
Ja. Vor allen Dingen einmal, finde ich, oder im Affekt kann es jedem passieren.
Auf jeden Fall.
Ich sage auch manchmal verletzende Sachen zu meiner Frau, aber das wiederholst du nicht so oft. Das machst du nicht über Monate und Jahre und das fängst du an zu reflektieren, dich zu entschuldigen, das wieder gerade zu biegen. Mhm. Aber wir sehen da ja genau das Gegenteil.
Ja.
Es wird immer wiederholt, es wird immer schlimmer, die gehen immer weiter auseinander.
Ja.
Also rein rational müsste man ja eigentlich schon verstehen, dass wir komplett auf dem Holzweg sind. Nur durch die Art, wie wir miteinander umgehen. Ne?
Genau, in der Art und Weise. Also wir reden jetzt nicht von den Entscheidungen und den ganzen Sachen, die da noch sonst auch passieren. Weil ich glaube auch, Politiker, Politikerin sein ist eine sehr, sehr große Aufgabe.
Ja, das glaube ich auch.
Also das ist wirklich sehr viel Verantwortung und sehr viel Druck auch. Aber genau aus dem Grund wäre es ja hilfreich, daran zu arbeiten, wie geht man denn damit um? Weil das ist es ja. Wie gehe ich mit diesen Emotionen um? Wie kann ich mich selber kontrollieren? Ja, also wie kann ich identifizieren, das ist jetzt ein Gefühl, das ist ein Gedanke und das ist eine Emotion.
So wichtig.
Die Basics. Es sind wirklich die Basics und das kann man lernen. Ja, das ist kein Hexenwerk. Und dazu muss man auch nicht wie wir 10 Jahre lang in die tiefen Psychologie einsteigen oder Coaching studieren, sondern das kann man ja wirklich mit so ein paar einfachen Schritten lernen, die einen großen Unterschied machen, ne?
Weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Und ich vergleiche das so ein bisschen mit jetzt auch selber immer sichtbarer zu werden. Wenn du in deinem eigenen Kokon bist oder in deinem Comfort Zone Space, ja, kannst du dich natürlich sehr öffnen, emotional und auch geistlich. Wenn du dich sehr öffnest, kannst du ja gleichzeitig auch stark verletzt werden.
Ja.
Am stärksten öffnest du dich deinem Partner gegenüber, körperlich wie emotional und geistlich. Ne? Geheimnisse anvertrauen, Sex haben, etc. Ne? Vor ihm weinen, deine Maske fallen lassen. Ja, also das ist das Extremste und dann geht es Richtung Freunde, Bekannte.
Ja.
So, wenn du jetzt aber den Schritt gehst, YouTube, Twitch, Stream, 100 Zuschauer, 1000, 10.000, Politiker, Promis, ja, das geht ja dann immer weiter. Das heißt, die Angriffsfläche, die du bietest, wird ja immer größer und immer mehr Menschen könnten auch angreifen.
Ja.
Und worauf ich hinaus will, ist, was ich so ein bisschen beobachte, und ich frage dich, ob du das auch so siehst, dass vor allen Dingen Politiker sich einfach immer mehr abhärten. Ja, so, damit es halt nicht passiert, dass immer mehr an denen abprallt. Nur in dem Moment, wo du halt Betonmauern um dich baust, geistlich wie emotional, kommt halt auch nichts mehr rein.
Natürlich,
und das sehe ich so, als das ist auch die größte Herausforderung, das beide zu können. Mein Coach hat da mal ein sehr, sehr schönes Bild so gemacht. Also das ist wie so ein durchsichtiger, Regenbogen schimmernder Schutzschild um dich herum.
Wie bei Harry Potter, der uns schwarze Vorhang. Richtung.
Ja, nur nicht, dass du ganz unsichtbar bist, sondern du kannst all dein Verständnis, Mitgefühl, Liebe, Offenheit, das geht noch alles komplett raus und das, was die Leute sagen, auch rein. Aber trotzdem ist halt dieses Schutzschild, dass du Angriffe, Wörter unter der Gürtellinie etc., dass du das trotzdem ablocken kannst. Also nicht Betonmauer, ich sehe nichts mehr, aber auch nicht, ich mache meine Türen auf und ihr könnt alle mir Hassbotschaften nach Hause schicken und ich weine, wenn ich die durchlese.
Ja.
Das kriegt man, glaube ich, alleine nicht so einfach hin. Also das ist extrem schwierig.
Ja.
Ja, jetzt hast du, was denkst du dazu?
Also ich finde das eine gute Metapher, also ein gutes Bild. Ich denke, es ist noch nicht mal so sehr die Masse, sondern die Tiefe. Also ich muss da gerade so ein bisschen daran denken, macht es einen Unterschied, ob man sich einer Person öffnet oder 100? Ich glaube nicht. Weil im Endeffekt, wenn wir das jetzt auf eine Metaebene heben, machen wir alle eine menschliche Erfahrung.
Ja,
Und ich glaube, es kommt eher darauf an, wie tief wir uns erlauben, uns zu öffnen. Und wenn das bei einer Person ist oder bei 100, ist die Erfahrung, denke ich, sogar die gleiche, außer dass wir denken, das ist jetzt eine und das sind 100. Aber an sich ist es eigentlich die gleiche Erfahrung. Nur, ich glaube, der Verstand sagt dann, oh mein Gott, es sind jetzt 1000 Leute anstatt eine Person, die mich hier sehen. Naja, es sind trotzdem dann 1000 menschliche Erfahrungen, die auch die gleichen Emotionen und Gefühle haben wie ich.
Gleich oder sehr ähnlich vielleicht, ne? Ich denke gerade aus einem Bühnenauftritt. Klar, es ist unterschiedlich, ob ich vor 10, 100, 1000 oder 10.000 rede.
Ja.
Aber es ist immer noch ein Bühnenauftritt, vor dem ich nervös sein kann.
Genau.
Also es ist nicht gleich, aber es ist immer noch sehr ähnlich.
Ja. Ja. Genau. Und die Frage ist halt, warum? Warum fühlt es sich anders an? Was ist der Unterschied zwischen 10 und 1000? Warum fühlt es sich anders an? Na, das ist, glaube ich, erstmal so die Neugier, die man dieser Frage stellen kann. Und zweitens, also dieser Schutz, der entsteht ja auch aus dem Inneren heraus. Also wenn ich jetzt, wenn ich selber überlege, ich glaube, das Größte, wo ich mal vor Menschen live gestanden bin, ich glaube, das waren 300 Leute, die wirklich da standen. Und da war ich auch nervös und das war auch sehr aufregend.
Ja.
Und dann aber von innen heraus immer wieder mir selber zu begegnen und zu sagen, okay, ich bin gerade nervös, ich habe vielleicht auch ein bisschen Respekt davor, ja, Angst wäre jetzt zu groß, aber was brauche ich gerade? Na, und wo ist mein sicherer Anker? Ich bin sicher, ich vertraue mir, vor allen Dingen auch, ich vertraue diesen Menschen, dass sie da sind. Und es ist auch okay, verletzt zu werden. Also das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das verletzt werden an sich. Natürlich möchten wir das nicht.
Aber es bringt uns auch nicht um.
Es bringt uns nicht um und es gehört dazu.
Ja.
So. Und deswegen diese Frage, ne, ist es wirklich die Masse an Menschen oder ist es, wie ich damit auch umgehen kann? Und wenn wir jetzt wieder bei Politikern sind, viele haben halt nie gelernt, damit umzugehen und aus einer Verletzung heraus schießt man immer irgendwas. Aus einer Verletzung heraus ist es ganz, also das kann ich ja auch nicht.
Klar.
Also ich bin ja auch nicht perfekt, so dann zu sagen, ah, ich bin jetzt verletzt und jetzt stelle ich mich hier hin und halte die beste Rede meines Lebens. Es wird nicht funktionieren. Nur da diesen Abstand zu gewinnen, aber nicht halt als Mauer, sondern vielleicht ist es ein Zaun, durch den man noch durchschauen kann und noch sieht, ah, da steht eine Person. Vielleicht kann man auch so kommunizieren, dass man wirklich das auch sagt. Das gebe ich auch vielen Führungskräften mit. Sprich es doch einfach mal aus, wie du dich fühlst. Wenn du dich verletzt fühlst, dann sag das doch einfach. Ja, aber das kann ich doch nicht. Ja, warum denn nicht? Man muss ja nicht sagen, du hast mich verletzt. Du kannst ja einfach sagen, ganz ehrlich, das habe ich auch schon gemacht, so wie das hier gerade läuft und so wie du gerade mit mir redest, das verletzt mich. So, und das einfach mal stehen lassen.
Ja, ja. Ich habe auch der Kundin mit dem Beispiel, mit dem Team da, ne, die sich da auch vor gefürchtet hat, oder der meinte ich auch so, ja, du musst jetzt nicht irgendwie so harte Wörter nehmen, wie hier verletzen oder irgendwie andere Wörter. Kannst du auch einfach sehr rational einfach das erklären.
Ja.
So von wegen, hey, du machst einen tollen Job. Aber dadurch, dass du sehr oft verschiedene Meinungen hast mit anderen, sind die Leute sehr durcheinander, wem sie jetzt folgen sollen.
Ja.
Das führt zu Verwirrung und bremst uns einfach aus in unserer Arbeit, macht uns unproduktiv.
Ja.
So, da hast du jetzt keine, du bist ein schlechter Mensch, so rein, sondern einfach nur, so ist es halt.
Und da hast du die Feedback-Regeln ja auch gerade perfekt angewandt.
Ja.
Weil ich sage auch gerne, also das, was sehr wichtig ist, wenn man sowas sagt, ist, dass man das Interesse der Person kennt und daran scheitert es schon. Ja, wenn ich jetzt jemandem Feedback geben möchte oder sagen möchte, weiß nicht, jemand fällt immer ans Wort. So, ist eine Eigenschaft, die Person vielleicht noch nie selber gemerkt hat. So, aber ich muss ja erstmal wissen, was ist das Interesse der Person? Und das Interesse der meisten Menschen, die ja arbeiten, ist, dass sie einen guten Job machen. So, wenn wir jetzt nicht das Persönliche kennen, ja. Bei manchen wissen wir sogar, die wollen aufsteigen oder irgendwas anderes. Aber dann wirklich zu sagen, so wie du es gerade sehr schön als Beispiel genannt hast, du, ich weiß, du möchtest hier einen guten Job machen. Ja, ich sehe aber ein paar Sachen, die dich davon abhalten.
Ja.
Darf ich dir das mal spiegeln? Darf ich dir das als Feedback geben? So, sich dann noch ein Einverständnis einholen. Und dann kannst du ganz klar auf den Punkt bringen, ja, deine Eigenschaft, dass du Leuten ins Wort fällst, bringt dich nicht weiter.
Oder am That's besten it. Sogar, möchtest du, dass ich dir Feedback gebe?
Ne? Ja, genau.
So von wegen, ich muss nicht. Aber was, lass uns das mal weiterspielen.
Mhm.
Weil du musst ja zumindest im Kopf dir vorüberlegen, was wenn.
Ja.
Was ist, wenn die Person wirklich darauf antwortet?
Mhm.
Nein, will ich nicht hören.
Ja, dann wiederholst du das. Wirklich, also es ist wirklich so einfach. Dann sagst du, okay, aus meiner Sicht oder so wie ich es erlebt habe, fällst du Menschen oft ins Wort. So, und wenn die Person dann nochmal sagt, nein, das ist nicht so, dann lässt du es stehen, das ist gut, das ist fein, weil dann weißt du, die Person hat es noch nicht oder die ist auch nicht bereit, das anzunehmen oder das zu sehen oder das ist vielleicht, das greift jetzt irgendwas an. Ja, aber zweimal würde ich es mindestens machen.
Und was ist, wenn dieses, jetzt am Beispiel zu bleiben, ins Wort fallen, wenn das so viele negative Konsequenzen im Unternehmen auslöst, dass das nicht mehr tragbar ist? Personell, finanziell etc.
Ja.
Was machst du dann?
Naja, also im nächsten Schritt würde ich dann, also wenn die Person das komplett verneint, dann würde ich fragen, darf ich dich beim nächsten Mal darauf aufmerksam machen? So, wenn wir, also ne, das wird ja dann nochmal passieren. So, dann hast du die Genehmigung, wenn es dann nochmal passiert, kannst du direkt was sagen, kannst du sagen, hey.
In dem Moment ist wirksamer, ne?
In dem Moment ist viel wirksamer.
Wie bei der Polizeikontrolle.
Genau.
Die haben es ja auch verstanden.
Ja, genau. So, und wenn das dann halt öfter auffällt und dann auch bewusst ist, dann kann man ja wieder anbieten, gut, jetzt, wo dir das auch bewusst ist oder wo das auch für dich ist, möchtest du gemeinsam mit mir daran arbeiten. So, wenn das dann verneint wird, dann kann man, hat man wieder einen Grund zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Gesprächsgrundlage. Ja, wir haben es versucht mit Schritt 1, mit Schritt 2, mit Schritt 3. Wenn das nochmal passiert, dann bin ich leider gezwungen, dir auch eine Abmahnung zu schreiben, weil das Auswirkungen hat auf das Team. So, also du kannst da schon ziemlich klar auch kommunizieren, was die Auswirkungen sind. Das wird auch oft vergessen. Oder die Konsequenzen, ne?
Ja. Nee, ich fand das schön erklärt von dir, dass, also ich bin manchmal ein Fan von harten Konsequenzen. Also, dass jemand schneller klar zu machen, weil ich habe im Großkonzern gearbeitet, da gab es halbjährliche bis jährliche Feedbackgespräche. Bis da irgendwann mal bei demjenigen ankommt, du musst mal hier an was arbeiten, ne? Da sind 3 Jahre Low-Performance-Zeit vergangen, was dem Unternehmen und auch Mitarbeitern drumherum und so extrem viel kostet.
Ja.
Weißt du, und ich hätte dann halt wirklich sehr viel früher schon nach einem Monat, zwei Wochen, spätestens, ja, also in Startups sind das Tage, sagst du dem halt wirklich,
es geht nicht.
Wenn ich hier keine Besserung sehe, kommt die Kündigung, mein Freund.
Ja.
Weil viele fühlen sich auch zu sicher.
Das
also
ist richtig.
Es gibt die einen, die haben immer Angst, gekündigt zu werden.
Genau.
Und die anderen gibt es ja auch, die sagen einfach, ich könnte mir gar nichts hier. Ja.
Auf jeden Fall.
Aber ich fand schön, was du so erklärt hast, dass es da doch viele Stufen gibt.
Ja.
Und dann kann man ja entscheiden, wie schnell und intensiv man die durchführt, ne?
Genau, also du musst halt den Weg aufzeigen. Und das ist, da sind wir auch wieder bei Beziehungen. Wenn du Sachen hast, die immer wieder kommen, ja, dann hilft es auch einfach mal zu sagen, hey, das ist das, was passiert, das löst es in mir aus und das sind die Konsequenzen, wenn es halt immer weiter passiert. Und vielleicht ist eine Konsequenz, also jetzt nicht direkt, dass man irgendwie Schluss macht oder so, aber eine Konsequenz ist dann zum Beispiel, weiß ich nicht, dann möchte ich dir halt nicht mehr Sachen so erzählen, wie ich sie dir jetzt erzähle, weil du immer abblockst.
In der Beziehung.
So als Beispiel.
Ne?
Genau.
Also Liebesbeziehung, Partnerbeziehung.
Genau, so. Ja, und Also ich glaube, ganz oft fehlt diese Komponente, dass wir ein Gespräch führen oder etwas Wichtiges sagen wollen, aber wir haben keinen Anfang und kein Ende. So, und ganz oft ist der Anfang, da haben wir jetzt auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, was ist meine Intention hier, was ist der Rahmen, habe ich eine Einverständnis, also ne, erstmal zu sagen, hey, das ist der Anfang, dann kommt der Inhalt, der ist ja nur der kleinste Teil, der ist nur, ich überbringe dir Nachricht X und dann kommt aber das Ende, so, und das Ende kann sein, müssen wir uns verstehen, also was ist das Problem, brauchen wir ein Verständnis, ja. Möchten wir eine Lösung finden, ja. Möchtest du einfach nur, dass ich zuhöre oder hat das Konsequenzen, dass wir uns dann vielleicht einfach nicht mehr so oft über solche Themen unterhalten oder müssen wir zur Paartherapie oder was auch immer.
Ja, total. Ja. Ich finde das immer so spannend, wenn man den privaten mit dem beruflichen Teil vergleicht und einfach sieht, dass es eigentlich parallel läuft.
Ja.
Wie viel Zeit wird sich in deinem Unternehmen, wo du arbeitest und als Coach unterstützt, Zeit genommen für so Gespräche? Ich habe gerade gesagt, in dem Großkonzern, in dem ich früher gearbeitet habe, halbjährlich bis jährliche Gespräche.
Ja.
Ich habe auch von Privatbeziehungen oder Paaren gehört, die sagen, ja, wir reden vielleicht einmal im Jahr, machen wir so ein
Check-in.
So ein Check-in, so ein yearly Review, was läuft gut an unserer Beziehung und so. Aber zwischendurch reden wir kaum über so ernsthafte Beziehungsthemen, weil wir haben ja keine Zeit. Wir haben ja alle keine Zeit.
Ja, und manchmal ist es halt auch einfacher zu sagen, ja, es läuft ja so, wie es läuft.
Genau.
Ja, und dieser Gedanke, dass Sachen nicht ansprechen, die Harmonie bewahrt, der ist ja allgegenwärtig. Und es ist ja leider nicht so. Sondern aus meiner Sicht bewahrt sich Harmonie, wenn man auch checkt, dass man die gleiche Harmonie möchte. So, ne, dass sie sich, dass einfach zwei Leute involviert sind. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, das ist eine Sache, die ich versuche, den Führungskräften sehr nahe zu bringen. In den meisten Unternehmen ist es auch jährlich. Das nennt sich dann Mitarbeitergespräch oder Performance Review oder, oder Feedback.
Ja.
So, da kommt ja aber auch dazu, dass wir teilweise. Also teilweise haben Führungskräfte, mit denen ich arbeite, 5 Leute, 5 bis 10, was ich eine gute Zahl finde, weil wirklich Beziehungen führen mit mehr als 10 Personen, das ist unmöglich.
Ja, könnte ich nachvollziehen.
So, wenn es aber mehr als 10 Leute sind, dann fängt der Struggle ja schon an. Überleg mal, alleine das hinzubekommen, einmal im Jahr 10 Gespräche zu führen, auf die man sich ordentlich vorbereitet, neben dem Alltagsgeschäft. So, das muss auch dann wieder hinterfragt werden, wie gehen wir Führung an? Und aus meiner Sicht sollte Führung nichts Operatives zu tun. Also man sagt eigentlich so 80% Führung, 20% operativ. Ja, das reicht. Aber was passiert gerade? Die meisten Führungskräfte machen das umgekehrt. Die machen wirklich noch 80% operativ und 20% so nebenbei, führen die mal ein bisschen und führen ein Gespräch. Nur ich glaube, dass gerade Feedback oder solche Sachen, das sich anzutrainieren, das immer wieder zu machen und auch wirklich, wenn Sachen passieren, das macht den Unterschied. Dafür muss man sich jetzt auch nicht dann super viel Zeit nehmen, sondern wenn man es wirklich lernt, innerhalb von 10 Minuten oder auch 1/4 Stunde, hier nach Mittagessen, ich schnapp dich kurz, mir ist das heute aufgefallen, darf ich dir das kurz sagen? Ja, nein, okay, ja, alles klar. So, das muss nicht viel Zeit kosten, aber es kostet Überwindung.
Ich glaube, ich habe irgendwie bei einem Podcast so ein sehr erfolgreiches junges Unternehmen gesehen. Die machen so wöchentliche Skalen-Updates.
Okay.
Also jeden Montag muss jeder irgendwie so 3 Skalen von 0 bis 10 immer wieder Nummern schicken.
Okay.
Wie glücklich bist du gerade? Wie zufrieden bist du? Wie ist dein Energielevel? Und sobald das in irgendwelche Richtungen geht, die nicht gut sind, werden sofort Gespräche geführt.
Ja.
So von wegen. Und immer mit dem Interesse des Mitarbeiters, ne? Immer so, ey, du willst doch zufrieden sein.
Ja.
Wenn du von einer 9 auf eine 6 auf einmal wochenlang gehst, du willst doch da nicht hängen bleiben, oder?
Ja.
Das ist fürs Unternehmen wichtig, aber ja, für den selber ja auch.
Ja.
Weil so, was so wöchentliche Sachen angeht, haben halt oftmals die Firmen nur so unternehmensbezogenen Interessen, so KPIs.
Ja.
Hast du die 30 Telefonate geführt?
Ja.
Das bringt dem Mitarbeiter erstmal nichts. Ne?
Nee. Total. Und ganz spannend, da hatte ich nämlich auch noch eine Konversation zu, das ist noch gar nicht lange her, wo es dann auch wieder darum ging, Ziele zu definieren. Und ich arbeite sehr gerne auch mit OKR. vielleicht schon mal von gehört, eine Management-Methode, Objective Key Results, funktioniert sehr gut aus meiner Sicht, weil es auch mal eine andere Methode ist, auch Ziele zu setzen und jetzt nicht nur, oh, wir müssen jetzt 50 Leute angerufen haben am Tag, so, sondern auch so kleine Mini-Visionen, mit denen sich jeder auseinandersetzen kann. Jetzt habe ich gerade den Gedanken verloren. Das habe ich 3 Sätze vorher gesagt.
Kommt vielleicht gleich wieder, aber genau das können wir als Beispiel nehmen.
Ja.
Wenn sowas in einem Gespräch passiert, von Führungskraft zu Mitarbeiter, das ist ja so eine Art Schwäche.
Mhm.
Ne? Und dass man sowas zum Beispiel ja auch vorlebt.
Mhm.
Also mir passiert sowas auch manchmal.
Mhm.
Und dass man einfach sagt, ach, komm gleich wieder, wenn es wichtig war.
Ja.
Ne? Weil das ist ja auch wieder dieses Vorleben, ne? So dieses, so ist es halt. Ne?
Voll.
So.
Das ist ganz normal. Ja. Ja, es weckt der Gedanke. Also, kommt wieder.
Okay, ich habe einen anderen Gedanken, den ich schon 2-3 Mal zurückgehalten habe.
Ja, heute in dem Gespräch jetzt.
Ja.
Okay, ich bin gespannt.
Und bin ich auch gespannt, ob du mit deinem Partner da schon drüber nachdenkst oder ob das noch gar kein Thema so ist oder noch nicht reflektiert wurde.
Mhm.
Es geht um das Thema Führung, Führungskraft, Führung.
Mhm.
Und das hat ja auch ein bisschen was mit Dominanz zu tun oder Entscheidungen treffen. Ne?
Mhm.
Und ich habe für mich und auch bei vielen anderen da eine Parallele gesehen, mal wieder, zwischen die Führung im Coaching zu übernehmen, die Führung in der Selbstständigkeit zu übernehmen oder mit Kunden oder Geschäftspartnern und die Führung in der Beziehung zu übernehmen.
Mhm.
Entscheidungen zu treffen, etc. Und jetzt gehe ich noch ein Level höher, aber auch die Führungsrolle auch wieder abgeben zu können und wieder zu nehmen, je nach Rolle, nach Themengebiet.
Ja.
Und das durfte ich auf jeden Fall auch lernen. Wie ist das bei dir? Siehst du da auch einen Zusammenhang zwischen Führung privat in der Beziehung und Führung dann im Beruflichen?
Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ist spannend, weil das war letztens tatsächlich Thema.
Ja.
Weil ich habe natürlich eine sehr ausgeprägte Ader in diese Richtung, dass ich gerne Verantwortung übernehme, viele Entscheidungen treffe, sehr viel auch alleine gemacht habe und das auch gerne mache, sehr viel Führung auch übernehme. Einfach alleine Unternehmerin zu sein, bedeutet halt immer in Führung zu sein.
Ja, ja.
Und dann lehre ich das Ganze ja auch noch anderen. Also es ist schon sehr stark. Und in Beziehung habe ich aber tatsächlich eher das Bedürfnis, das nicht zu tun. Und ich versuche das auch meinen Kunden und Kundinnen so zu erklären, dass wir verschiedene Anteile in uns haben. Und diese verschiedenen Anteile, manchmal sind die jünger, manchmal sind die älter, manchmal haben die andere Bedürfnisse.
Mhm.
Und genauso ist es auch bei mir. Und was dann natürlich spannend ist, man lernt sich natürlich kennen. Und wenn man sich kennenlernt, lernt man sich ja meistens so in diesen starken Attributen kennen oder Charaktereigenschaften. So, und dann stellt sich aber relativ schnell heraus, eigentlich finde ich das auch ganz schön, nicht so viele Entscheidungen zu übernehmen und nicht so viel zu machen und mich einfach mal fallen zu lassen, auch wirklich ihn Entscheidungen übernehmen zu lassen. Oder weiß nicht, es sind ja so einfache Sachen wie, wann treffen wir uns, wo gehen wir hin, was machen wir?
Ja, manchmal sind es auch einfach kleine Entscheidungen.
Total. Und da wirklich, man muss diese Rolle aber bewusst an- und ausschalten, weil sonst funktioniert es nicht.
Mhm.
Und ich weiß auch, dass ich ab und zu, also wenn ich einen ganz vollen Tag hatte oder jetzt nur in Coachings war, da dann wieder rauszukommen, das braucht auch die Zeit.
Mhm.
Aber wir haben darüber gesprochen und ich weiß es auch sehr an ihm wertzuschätzen, weil er das sehr gut so managen und navigieren kann. Und ich glaube, solange man sich bewusst ist, dass man manchmal ein bisschen mehr von dem Teil braucht und manchmal aber auch von dem.
Ja.
Ne, weil ich weiß, er findet es auch sehr gut, wenn ich auch mal Entscheidungen übernehme oder ne, also es ist, glaube ich, nicht schwarz und weiß.
Ja, das Bewusstsein ist, glaube ich, auch definitiv key.
Ja.
Ich denke halt gerade so an viele Unternehmer, die halt wirklich von Montag bis Freitag, vielleicht sogar auch bis Samstag, von morgens bis abends sehr, sehr viel arbeiten.
Mhm.
Das heißt, sehr viel Führung in ihrem Unternehmen übernehmen.
Ja.
aber was die Kindererziehung angeht, was private Entscheidungen angeht, sich da sehr, sehr stark raushalten, weil es vielleicht auch teilweise einfach unangenehm ist.
Ja, oder weil das Pensum auch einfach erschöpft ist.
Vielleicht auch, genau.
So, ne? Also diese, wir haben ja alle eine gewisse Kapazität und vielleicht ist es dann auch, ich merke das auch teilweise, ich habe wirklich eine Entscheidungsmüdigkeit, dass ich dann abends, ich will einfach nicht mehr entscheiden, was ich jetzt, wo wir jetzt essen gehen. Ich habe dann keine Lust mehr darauf. Ist das schwierig, wenn beide einen Job machen oder einen Beruf, wo das viel vorkommt. Nur auch da ist wieder einfach das Bedürfnis, dann zu kommunizieren und zu sagen, boah, jetzt gerade wäre es total lieb, wenn du das mal machst oder dass du das übernimmst. Aber das wirklich bewusst, diese Anteile wahrzunehmen und eine Tendenz auch zu entwickeln und ganz wichtig, auch wirklich zu lassen, das ist meine Herausforderung, dann auch zu sagen, ich lasse das jetzt auch mal passieren. So, ich muss jetzt
dich führen.
Ja, genau.
Befolgst.
Genau, ich muss jetzt einfach die Hände auch mal loslassen.
Ja, ja.
So. Und mich auch dafür öffnen. Weil auch da sind ja ganz oft so selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn wir dann mit so einem Mindset da reingehen oder so einem Glauben, ja, es passiert ja eh nichts. Oder ich komme jetzt nach Hause und der Mann macht ja eh nichts. So. Das ist ja so der Tonus von vielen Frauen, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja.
Ja. Aber was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei?
Ja.
Kommt erst der Glaube daran, dass er es ja wieder nicht auf die Reihe bekommt, ja, und dann manifestiert sich das so, dass es sich auch so zeigt, ne? Oder gehe ich da rein und sage, ich freue mich jetzt einfach mal darauf und lass mich mal überraschen, was auch kommt.
Ja.
Ne? Aber kommt das aus einer tiefen Überzeugung, dass ein Mann nicht führen kann? Das haben viele Frauen, wirklich viele Frauen. Ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft sind wir ist diese Emanzipation auch sehr auf die andere Seite geschwungen, dass wirklich so von ganz viel Weiblichkeit zu ganz wenig Weiblichkeit, also nicht Weiblichkeit, weibliche Energie nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Also, dass auch einfach komplett verlernt worden ist, sich fallen zu lassen. Und viele Frauen wundern sich dann, alles alleine zu Hause zu machen und nur Verantwortung und. Aber es kommt halt auch viel von denen selber aus, weil sie es nicht zulassen können und sich dementsprechend halt auch einen Partner aussuchen, der das nicht kann.
Ja.
So, und
ihm vielleicht aber nicht die Chance geben, das wieder zu lernen.
Richtig.
Oder ihn auffordern, das wieder einzunehmen. Ne?
Ja, weil ich glaube, dass, also, was ja jede Romanze irgendwie killt, ist, wenn auf einmal jemand sagt, du musst jetzt das für mich lernen, weil du es nicht kannst, so nach dem Motto. Ich glaube, es fängt eigentlich eher schon an in der Partnerwahl. Ne? Also, dann wirklich zu sagen, ja, ich. Warum suche ich mir jetzt jemanden aus, wo ich schon sehe, der kann und will das alles nicht? Und da ist wirklich zu sagen, okay, ich kann diese innere Arbeit in mir beeinflussen. Ich kann daran arbeiten, dass meine Grundeinstellung nicht ist, mein Partner kann das nicht, der will das nicht. Ich bin die Frau, die alles alleine machen muss. Es war wirklich eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich auch gesagt habe, wenn ich Karriere machen möchte oder generell, ich möchte die nächsten Jahre einfach noch gerne und viel arbeiten, natürlich nicht so viel wie früher, sehr bewusst, so nenne ich es mal, dann brauche ich jemanden an meiner Seite, der da selber bewusst genug drüber ist.
Ja, ja.
Na?
Und weißt du, was aus meiner Erfahrung das Herausfordernde dabei ist, jemandem zu folgen? Also ich führe in unserer Beziehung, aber durch die Selbstständigkeit und alles.
Ja.
Ich habe keinen Führer über mir, aber ich muss auch, es macht auch Sinn, auch öfter zu folgen. Und für mich persönlich ist die große Herausforderung, dass die Führungskraft, also meine Frau dann in dem Moment, anders führt, wie ich es führen würde.
Ja, ja.
Und das ist das Herausfordernde, ja, dass du vertrauen musst, dass dieser andere Stil auch zum Ziel führt.
Genau.
Aber anders, nicht auf deinem Weg.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wirklich etwas dann auch im Business, was halt schwierig ist, ne? Wenn du halt siehst, der macht das anders, wie ich es machen würde, das zumindest mal eine Chance zu geben.
Auf jeden Fall.
Du kannst ja immer noch sagen nach 3 Monaten, jo, das führt hier zu nichts. Ja.
Auf jeden Fall. Und auch da diese unterschiedlichen Strategien zu betrachten. Also ich hatte das auch mal, dass ich auch bei 2 Chefs, also es gab 2 Chefs, und beide ein komplett unterschiedlicher Führungsstil. Und ich sag mal, bei dem einen eher so sehr strukturiert. Jeder Termin muss geplant sein. Er ruft die Leute mal an und vereinbart diese Termine.
Ja,
so.
Ja.
Also ganz schwierig, einfach mal spontan an seinem Büro irgendwie vorbeizugehen und zu sagen, hast du gerade Zeit?
Mhm.
Ist nicht gut, weil passt nicht in.
Ja, ja.
So, passt einfach nicht.
Mhm.
Auf der anderen Seite war da jemand, der wirklich alles auf sich zukommen lässt. Alle Termine werden ihm vorgeschlagen, du kannst immer vorbeigehen, ja, also ja, lässt wirklich alles auf sich zukommen und hat, also verschwendet gar keine Energie daran, zu sagen, ich muss jetzt hier alles strukturieren, die Leute kommen schon zu mir. So, und das zu beobachten und zu betrachten, dass ja beide zu einem Ergebnis kommen, ja, das ist das Wichtige, glaube ich. Und ganz oft vertrauen wir ja nicht da rein, weil wir noch keine Bestätigung für ein Ergebnis haben.
Genau.
Ja, weil wir noch nicht gesehen haben, ach ja, das funktioniert auch so.
Ja.
Oder vielleicht ist auch das Ergebnis das Problem. Ja, vielleicht haben wir auch vorher nicht ganz klar das Ergebnis abgesteckt oder wissen gar nicht, worauf wir hinarbeiten. Mhm. Dementsprechend wissen wir auch nicht, ist das jetzt gute Führung oder nicht gute Führung.
Ja.
Was ist
ja
eigentlich das Ziel? Da
hast du vorhin schön gesagt, dieses Wort Vertrauensvorschuss.
Ja.
Manchmal geht es einfach nicht ohne, ne?
Ja. Ja.
Man
genau,
kann
weil ich
so gut wie möglich absichern, aber irgendwo muss man auch Vertrauen vorschießen, ne?
Total. Und Vertrauen entsteht ja durch verschiedene Faktoren, also ganz verschiedenste Faktoren.
Ich denke da an die Wortbedeutung.
Ja, welche?
Ja. Vertrauen, sich trauen.
Ja.
Mutig sein, etwas einzugehen, wovon man nicht den Outcome zu 100% weiß oder kontrollieren kann.
Mhm.
Also es hat ja was mit Mut zu tun.
Auf jeden Fall.
Vielleicht auch was mit etwas Unangenehmes zu fühlen, weil ja nicht direkt die Erleichterung kommt.
Mhm.
Also ich glaube, das hat viel auch mit Vertrauen zu tun. Ich bin ja großer Fan davon, die deutsche Sprache ganz genau zu verstehen.
Ja, siehst du mal, aber da ist jetzt schon unser Unterschied in der Denkensweise. Ich habe jetzt direkt so an 4 Komponenten gedacht, die ich jetzt alle erklären könnte, wie sich Vertrauen entwickelt.
Ja, ja, und das, da wird auch was Spannendes bei sein.
Ja, soll ich erzählen?
Ja, gerne. Ja.
Also auf der einen Seite, ich glaube, es gibt so 3 bis 4 Hebel, die Vertrauen beeinflussen können. Ich glaube, Vertrauen ist etwas, was wir immer mit mehr Offenheit hervorrufen können.
Mhm.
Also ich kann jetzt nicht sagen, du musst mir vertrauen. Ich kann mich dir aber öffnen und dann darauf hoffen, dass du vielleicht sagst, okay, ich sehe dich als nicht nur als Lena, die ein Unternehmen leitet, sondern auch als Lena als Person.
Mhm.
Das ist, glaube ich, eine Sache. Ich glaube, zu einem ist es eine Kompetenz. Also, ja, Competency, ja, wenn ich jetzt an einen Arzt denke oder Ärzte an sich, ganz viele gehen dahin, haben die Person noch nie kennengelernt, noch nie getroffen, aber vertrauen irgendwo, dass die Person eine Expertise hat oder eine Kompetenz und sagen kann,
ja, ja,
ich kann dich jetzt so therapieren, dass es dir dann besser geht. So, und ich war ja auch schon oft in, also, wenn ich mal im Krankenhaus war und keine Ahnung von irgendwas, du musst vertrauen, du hast keine Chance.
Ja, der hat das gelernt, der hat eine Ausbildung, der hat das vielleicht schon, oder die, hat das mehrere Jahre vielleicht schon praktiziert.
Genau.
Da steht nichts in den Nachrichten, dass da alle von gestorben sind.
Genau.
Das ist halt dann die Kompetenz.
Wirklich genau.
So, ne?
Also ich glaube, es gibt Kompetenz, dann gibt es Charakter, also Charakter an sich, Charaktereigenschaften. So, ich weiß jetzt, wenn jemand immer zu spät kommt, ja, nimmt mich vielleicht nicht ernst, ist vielleicht nicht so wichtig. So, aber es gibt auch so Charaktereigenschaften, wo ich weiß, boah, die Person kann einfach unglaublich gut zuhören. Oder die ist sehr präsent, die ist sehr da. Also so Charaktereigenschaften.
Mhm.
Dann gibt es noch Fürsorge, denke ich, wie bei einer Mutter. Ja, also so dieses sehr Fürsorgliche, wo man direkt schon merkt, bei der Person fühle ich mich gut aufgehoben.
Mhm.
Ja, und die
positive Absicht auch so, dass man die spürt.
Genau, dass man die einfach merkt.
Kann auch väterlich sein, oder?
Auf jeden Fall.
So dieses väterliche, geborgene, ich vertraue dem, der will mir nur Gutes, der passt auf mich auf.
Ja.
Ja.
Genau Kompetenz, das.
Ja.
Also was habe ich gesagt? Kompetenz, Charakter.
Das Mütterliche.
Fürsorge.
Ja.
Ja. Nee, ich glaube, das sind erstmal so die Sachen,
ja,
die,
ist
das
auch sehr spannend,
die es beeinflussen würden.
Ich erinnere mich, ich glaube, ich war mal bei dir auf einem Vortrag und da hast du das mit der Kompetenz auch gesagt.
Ja.
Und das da war bei mir auch so ein, ging auch so ein Leuchten auf, dass das halt, ich finde das immer geil, wenn man so seinen Horizont.
Confidence. Confidence gibt es ja auch noch, fällt mir gerade ein. Ja.
Wenn man so seinen Horizont erweitert, weil man halt andere Sichtweisen, weil man zuhört und merkt, von der Seite sehe ich jetzt auch noch mal mehr.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Dafür sind wir auch hier.
Definitiv, dafür ist der Podcast da, ne?
Ja.
Ich versuche dadurch auch immer weiser zu werden und noch mehr zu lernen.
Ja.
Und tatsächlich auch mehr über mich zu lernen.
Mhm.
Weil ich habe jetzt zum Beispiel mir ein paar Folgen angeschaut.
Mhm.
Und bei manchen Folgen hatte ich 80%, 70% Redeanteil.
Ah, okay, spannend.
Oder bei manchen Menschen, gerade bei einem älteren Mann, so Vaterfigur vielleicht, den habe ich wenig ausreden lassen. Ne? Und das ist krasses Feedback für mich, ne?
Voll.
Um sich zu entwickeln, so.
Ja.
Fand ich sehr spannend. Oder ja, lauter reden, leiser reden, Körperhaltung habe ich jetzt zum Beispiel auch ein paar Mal dadurch auch sehr geil reflektiert bekommen, dass ich öfters auch mal den hier mache. So.
Muss ich selber daran denken,
ja.
wie ich noch sitze.
Ja, und das ist ja am Ende ist das ja nicht nur ein Bewusstseinszustand, den man trainieren kann, sondern vielleicht auch bestimmte Muskelpartien. Dass man einfach wieder dadurch die Reflexion bekommt. Vielleicht musst du wieder ein bisschen mehr deinen unteren Rücken stärken.
Ja. Genau, oder das halt dann so verankern, dass halt ein Gedanke oder also ein Gedanke eine Körperhaltung triggert, zum Beispiel. Es gibt ja auch so Power-Poses, hast du vielleicht auch schon mal von gehört.
Ja,
ne? Also ein Gedanken mit einem Gefühl oder einem Körpergefühl trainiert und auch, also das ist ja das Schöne so an Motivation, ich glaube nicht an Motivation, sondern eher an Abfolgen, die dann zur Motivation führen. Und eine davon ist so, den Körper zu trainieren, zu sagen, wenn ich das jetzt mache, dann folgt der Gedanke und dann wieder, also es ist wie so ein, diese Dominos, die man dann halt ins Laufen bringt.
Ja, ja.
Na, aber es ist, ja, wie sagt man so schön, the mind is the body's slave.
Lena, Abschlussfrage.
Ja.
Und das geht tatsächlich um Zeit, haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen. Was schätzt du, wie lange haben wir gesprochen?
Oh.
In Minuten?
Schwierig. Ich sag, wir haben eine Stunde und 43 Minuten gesprochen.
Ah, sehr, sehr nah dran.
Echt?
Genau zwei Stunden.
Verrückt.
Ja. 12 Uhr haben wir, glaube ich, angefangen, ziemlich genau.
Ja.
Und es ist jetzt genau 2 Uhr.
Verrückt.
Ja. Auch einer der längsten Gespräche, glaube ich sogar.
Boah, das ging aber jetzt echt sehr schnell.
Ja, ja, vom Gefühl her, halbe Stunde vielleicht oder so.
Ja. Letzter Gedanke zur Zeit ist mir gerade noch eingefallen. Habe ich letztens irgendwo auch in einem Podcast gehört, fand ich ganz schön. Thema Uhren.
Mhm.
Ja, ich trage keine Uhr, aber es gibt natürlich sehr schöne Uhren und viele Menschen legen auch sehr viel Wert darauf. Und kam irgendwie vor, du kannst eine Uhr tragen, um die Zeit anzuschauen oder zu wissen, wie viel Zeit wir haben. Oder du kannst eine Uhr tragen, damit andere wissen, wie viel dir deine Zeit wert ist.
Alright.
Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Metapher dafür, so wie wir mit solchen Sachen auch wirken auf andere.
Ja, ne? Spannende Perspektive.
Und da schon so ein Statement auch setzen, so wie wir Zeit betrachten, das kann man eben noch so als.
Kannst es ja teilweise sogar als aktives Tool benutzen, ne? Also als Kommunikationsmittel, dass wenn einer deine Zeit raubt, du bewusst auf deine Uhr schaust und den wieder anschaust, so von wegen, okay, ich habe hier mal kurz dran erinnert.
Ja, oder ne, du sitzt in einem Meeting und du krempelst dir einfach mal die Arme hoch, um zu zeigen, dass du dazugehörst. Es sind sehr, sehr kleine, unterbewusste Sachen, die.
Spannend.
Also Zeit geht weit darüber hinaus.
Ich finde Zeit ein super interessantes Thema.
Ja.
Wurde ja auch in Lucy in dem Film da sehr thematisiert. Meine Frau und ich, bevor wir Luna hatten, jetzt ist es wieder anders, haben wir sehr oft diese Witze gemacht. How many days we had today? Weil es war manchmal ein gefühlter Tag.
Ja.
Manchmal waren es gefühlte 2 Tage, manchmal gefühlte 3 Tage.
Ja.
Weil die Zeit so relativ ist.
Voll.
Ne? Gestern hat meine Frau noch gesagt, manchmal ist die Zeit ohne Luna, fühlt sich an wie ein ganzer Tag.
Ja.
Also kurz, sehr kurz, aber irgendwie lang, ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite mit Luna ist manchmal, zieht sich dieser eine Tag einfach so extrem lange.
Die Frage, ne, was ist länger, eine Minute auf dem Laufband oder eine Minute aufs Essen warten?
Ja.
Ne? Je nachdem, was das Bedürfnis ist.
Ja. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Lasse gerne ein Like oder einen Kommentar da. Lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Deine Worte berühren mich immer sehr im Herzen. Und ich hoffe, es hat dich inspiriert, dich berührt, das Gespräch. Und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Wenn du auch mal hier sitzen möchtest oder jemand kennst, wo du sagst, ey Per, mit dem musst du unbedingt mal ein Gespräch führen, unkontrolliert, aus dem Herzen, aus dem Gefühl, in der Verbindung, das wird bestimmt toll, dann schreibe mir gerne. Ansonsten sehe ich dich in der nächsten Folge. Alles Liebe, dein Per.